Man muss sich das mal vorstellen. Der römische Feldherr lässt ein Monument von Perseus kapern, es zu Ende bauen als ein Monument für sich selbst, der über diesen makedonischen König gesiegt hat, und lässt dann eine Schlacht auf dem Relief darstellen, wo die Römer gewinnen. Und das Ganze steht, wenn wir das richtig archäologisch rekonstruieren, steht es in unmittelbarer Nähe des Apollon-Heiligtums, also in unmittelbarer Nähe des Orakels im Zentrum der griechischen Welt, steht jetzt ein Monument, was ein Römer von einem Makedonen geklaut hat, um zu zeigen, wie er Makedonen und Griechen besiegt hat.
In dieser Folge von Geschichte Europas erklärt Dr. Christian Rollinger, wie Rom nach 50 Jahren voller Kriege, Konflikte und Krisen die makedonischen und griechischen Herrschaften nun endgültig besiegte und somit seine Vormacht im östlichen Mittelmeerraum konsolidierte. Wir setzen dabei unmittelbar am Ende der letzten Folge an, die mit der Schlacht von Pydna im Jahr 168 v. Chr. Und dem römischen Sieg im mittlerweile dritten Krieg mit den Makedonen geendet hatte. Wir hören von den politischen Neuordnungen auf der griechischen Halbinsel, von den kulturellen und symbolischen Darstellungen der Macht Roms in seinem neuen Machtbereich und auch, wie ein letzter, vierter makedonischer Krieg das endgültige Ende des freien Griechenlands bedeutete. In den Shownotes zur Folge findet ihr Kontaktmöglichkeiten für Fragen, Feedback und Kommentare sowie Wege, wie ihr mich und diesen Podcast unterstützen könnt, etwa durch Spenden via PayPal und Ko-fi oder durch regelmäßige Beiträge über Steady und Ko-fi. In den Shownotes gibt es eine Liste inhaltlich vergriffener Folgen, die stets aktuell gehalten wird, und wichtig ist dabei natürlich vor allem die davorliegende Folge, welche mit der Schlacht von Pydna geendet hatte. Und damit genug der Vorrede, los geht's mit der Folge. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse mit dieser Aufnahme aus dem Mai 2026.
Am 23. Juni 168, also am Tag nach der Schlacht von Pydna, stehen die Römer wieder vor der Entscheidung, was sie eigentlich genau mit ihrem Sieg anfangen sollen, wie sie eigentlich mit Griechenland und Makedonien umgehen sollen. Es stellt sich mithin die gleiche Frage wie auch schon nach der Schlacht bei Kynos Kephalai. Und wir werden sehen, dass die Entscheidung, die man trifft, um mit diesem Sieg umzugehen, um diesen Sieg zu verwerten, diesmal anders sind als vorher. Aber vielleicht ganz kurz noch ein Blick zurück, ganz kurz auf die Schlacht von Pydna am 22. Juni. Wie gesagt, es endet in einem Desaster für Perseus von Makedonien. Der König flieht vom Feld. Er wird ein paar Stationen noch unternehmen, um zu schauen, ob er sich retten kann. Aber er gibt sich dann schlussendlich Emilius Paulus, weil seine Armee aufgerieben worden ist oder gefangen genommen worden ist und er keine anderen Truppen zur Verfügung hat, um den Krieg fortzuführen. Von den Makedonen, die in der Schlacht selbst gekämpft haben, wenn wir das nochmal kurz erinnern, das war so eine dieser typischen mittelrepublikanischen Schlachten. Das sind große Ereignisse und groß auch im Sinne von, wie viele Menschen daran beteiligt waren. Wir haben wahrscheinlich auf beiden Seiten ungefähr um die 40.000 Mann kämpfen. Auf der römischen Seite zwei volle Legionen und Verbündete. Und auf der makedonischen Seite als Zentrum des Heeres, als Kern, wahrscheinlich so um die 20.000 bis 25.000 Phalangiten, die dann auch eben zum allergrößten Teil oder fast ausschließlich aus makedonischen Bürgern bestehen. Die Verluste sind vor allem auf makedonischer Seite erheblich. Es ist eine typische Schlacht, wie auch Kynos Kephalai, eine typische Schlacht Phalanx gegen Legion. Das heißt, in dem Moment, wo die Phalanx von Perseus bricht, geht es sehr schlecht aus für die Makedonen. Das ist auch der Grund, wieso der König sich dann absetzt von der Schlacht. Man geht davon aus, es ist, wie gesagt, immer mit Vorsicht zu genießen, aber wir gehen so ungefähr vielleicht von 20.000 Verlusten auf makedonischer Seite aus. Also Toten wirklich, ungefähr die Hälfte des Heeres. Das liegt auch daran, dass die Römer genauso auch schon wie bei Kynos Kephalai nicht unbedingt darauf aus sind, Gefangene zu machen, sagen wir mal, sondern da relativ erbarmungslos sind und nachdem sie die Phalanx gebrochen haben, eben beginnt das große Metzeln, wenn man das so ausdrücken will. nach, was passiert jetzt nach dieser ganzen Sache? Was passiert nach dem ganzen Sieg? Der König ist gefangen genommen. Der Sieger Aemilius Paulus beherrscht das Feld und er macht das, was wir vielleicht alle gerne machen würden nach einem großen Arbeitsprojekt. Er macht erstmal Urlaub. Nicht unmittelbar nach Pydna, aber kurze Zeit später begibt sich Paulus gemeinsam mit seinem Sohn Scipio Aemilianus, der spätere Zerstörer Karthagos, auf eine ausgedehnte Griechenlandreise, die ihn also von Makedonien, also nach Pydna zieht er zuerst nach Amphipolis, um dort so das Nötigste zu regeln, und dann beginnt er eben eine große Griechenland-Tour, die ihn von Amphipolis im Nordosten, auch im Nordosten vom heutigen Griechenland, bis an die Adria fast führt. Also er zieht mehr oder weniger durch das ganze Griechenland. Eine wichtige Station, die er dabei unternimmt, ist Delphi, also das große panhellenische Heiligtum, dieses große Orakel, was für alle Griechen eine Rolle gespielt hat. Wir erinnern uns auch kurz beim Ausbruch des Krieges, des dritten makedonischen Krieges, spielte Delphi auch eine Rolle. Hier wurde dieses berühmte Attentat die Hintergründe sind nicht ganz klar. Also dieses Attentat auf König Eumenes von Pergamon ausgeübt, der dort mit Steinen beworfen wurde, als er gerade die Straße zum Heiligtum hochging, wo eben quasi er dann behauptet hat, dahinter stünde Perseus. Und wir erinnern uns auch, die Römer haben kurz vor dem Beginn des Krieges einen Anschuldigungsbrief geschickt an Delphi, wo sie eben die ganzen Vorwürfe, die sie gegen Perseus erhoben haben, noch einmal systematisiert haben und öffentlich gemacht haben. Und dieser Anklagebrief wurde in Delphi ausgestellt, in schriftlich. Das war so üblich, dass man einfach diplomatische Schreiben, auch zum Beispiel Königsschreiben, dass man die als Inschrift dann kopiert hat und öffentlich ausgestellt hat. Das heißt, die Römer wissen auch das ist jetzt wichtig für das Folgende, die Römer wissen um die Bedeutung von Delphi für die gesamte griechische Welt. Sie wissen, dass das ein Ort ist, an dem Sachen rezipiert werden. Wenn dort etwas passiert, weiß die gesamte griechische Welt kurz darauf Bescheid, was passiert ist. Und um es vorwegzunehmen, es passiert auch jetzt etwas da. Denn Aemilius Paulus kommt eben mit seinem Gefolge nach Delphi, und in Delphi findet er einen monumentalen Pfeiler vor, also einen großen, mehrere Meter hohen Pfeiler, der für ein Monument des Perseus gedacht war, das aber natürlich durch den Krieg und durch die Niederlage des Perseus nicht zu Ende gebaut wurde. Paulus macht etwas ganz Interessantes. Er nimmt einfach diesen Pfeiler und benutzt ihn weiter, um ein eigenes Monument zu errichten in Delphi. Und zwar ein Monument für sich selbst, wo er dann eben auf dem Relief sozusagen, wir haben diesen großen Pfeiler, und auf diesem Pfeiler wird dann oben eine Reiterstatue hingestellt von Aemilius, und wir haben dann ein Relief, was um den Pfeiler herumgeht, wo eben die Schlacht von Pydna dargestellt wird. Wir wissen das, weil Teile von diesem Monument überlebt haben, die kann man heute noch sehen im Museum, wenn man mal in Delphi ist. Und das Relief ist ein ganz typisches Schlachtenrelief im Grunde, aber man muss sich das mal vorstellen. Der römische Feldherr lässt ein Monument von Perseus kapern, es zu Ende bauen als ein Monument für sich selbst, der über diesen makedonischen König gesiegt hat, und lässt dann eine Schlacht auf dem Relief darstellen, wo die Römer gewinnen. Und das Ganze steht, wenn wir das richtig archäologisch rekonstruieren, steht es in unmittelbarer Nähe des Apollon-Heiligtums, also in unmittelbarer Nähe des Orakels im Zentrum der griechischen Welt, steht jetzt ein Monument, was ein Römer von einem Makedonen geklaut hat, um zu zeigen, wie er Makedonen und Griechen besiegt hat. Und es ist nicht nur sozusagen die Reiterstatue oben, und es ist nicht nur das Relief, was die Schlacht darstellt. Das können wir relativ gut rekonstruieren alles, weil wie gesagt, das Relief ist noch erhalten. Der Pfeiler ist heute nicht mehr erhalten, aber wir haben unmittelbar, also fast am selben Ort, haben wir einen Pfeiler, steht bis heute, der ein ähnliches Monument getragen hat, das Prusias, der König von Bithynien, 15 Jahre vorher errichtet hatte. Und das ist sozusagen die Parallele dazu. Also das hat genauso, nicht genauso, aber das hat sehr, sehr ähnlich ausgesehen. Deswegen wissen wir das alles relativ gut. Und das steht jetzt eben mitten im Zentrum der griechischen Welt, weil man muss sich auch klar machen, Delphi ist auch der Ort des sogenannten Omphalos, ne? Also buchstäblich der Nabel der Welt. Also diese Vorstellung der griechischen Kultur war es wirklich, dass an diesem Apollo-Heiligtum. Das ist das Zentrum der griechischen Welt. Und so ein Dutzend Meter daneben steht jetzt ein großes Monument für einen Römer, der die Griechen besiegt hat. Weil es waren ja nicht nur Makedonen, die in der Schlacht von Pydna gekämpft haben. Und es waren ja nicht nur Makedonen, die insgesamt den Krieg gegen Paulus geführt haben. Sondern es verursacht durch große antirömische Ressentiments, hatten sich ja am Ende viele griechische Polis und Stadtstaaten und Bundesstaaten auch auf die makedonische Seite gestellt. Das heißt, er inszeniert seinen Sieg so deutlich, wie es nur gehen kann. Und ein letztes Detail ist dann noch wichtig. Dieses Monument, dieses Denkmal hat natürlich auch eine Inschrift. Und diese Inschrift haben wir noch erhalten, die hat überlebt. Und ich lese einfach gerade vor, was in dieser Inschrift steht. Lucius Aemilius Luci Filius Imperator de Rege Perse Macedonibus Quae Cepit. Zwei Dinge sind daran super interessant. Das eine ist der Inhalt selbst. Also es steht da Lucius Aemilius, der Sohn des Lucius, der Imperator, hat es von König Perseus und den Makedonen genommen. Es meint das Monument und genommen, Cepit, also ja, genommen, er hatte sie ihnen entrissen, er hatte sie ihnen geklaut. Also er schreibt quasi, auch in seiner Inschrift schreibt er dahin ganz genau, was er gemacht hat. Ich, Lucius Aemilius Paulus, der Imperator, habe das von König Perseus weggenommen. Und der zweite Punkt, der interessant ist, ist die Sprache. Weil diese Inschrift ist, das hat man gehört, auf Latein verfasst. Und das ist jetzt nun wieder bezeichnend, weil wir sind noch einmal im Zentrum der griechischen Welt, in einem Heiligtum, was schon eine jahrhundertealte Geschichte hatte, wo sehr viele Inschriften und Monumente und Denkmäler sind. Und die sind natürlich alle auf Griechisch. Jetzt haben wir es aber so, dass hier die Eroberer, wenn wir so wollen, ihre Sprache demonstrativ in großen Buchstaben, die jeder sehen konnte, dahingestellt haben. Und man hat sich so überlegt, ja, macht das überhaupt Sinn? Können die Griechen das überhaupt lesen? Die können ja alle kein Latein. Das stimmt auch. Die können wahrscheinlich alle. Also wahrscheinlich haben die meisten Leute, die Delphi besucht haben, anschließend haben diese Inschrift nicht verstanden, wenn sie nicht Römer waren. Aber darum geht's nicht. Es geht nicht darum, dass sie sie verstehen. Es geht darum, dass diese Inschrift in dieser Sprache auf diesem Monument in Delphi steht. Das ist ein Zeichen, dass die Römer gewonnen haben. Und das ist ein Zeichen, was auch jeder Grieche verstanden hat, auch wenn er den einzelnen Wortlaut vielleicht nicht nachvollziehen kann. Vielleicht als Detail noch, es ist auch interessant, wenn man sich diese Inschrift anguckt, von einem linguistischen Standpunkt, dass wir es hier noch mit einer relativ frühen Form von Latein zu tun haben. Also wir sind ja in den 160er Jahren. Das ist, die Entwicklungsstufen des Lateins können wir anhand von so alten Inschriften relativ gut nachvollziehen. Und wenn man sich den Text hier ansieht, sind so ein oder zwei kleine Archaismen. Zum Beispiel Aemilius würden wir oder schreiben auch die Römer mit AE vorne. Hier auf der Inschrift ist es mit AI. Entweder weil es eben so eine Vorstufe des Latein ist. Wir haben ältere Inschriften, wo diese Diphthongen auch so funktioniert haben und noch nicht so funktioniert haben, wie sie dann in der klassischen Zeit ausgesehen haben. Weniger wahrscheinlich ist es, dass hier der Steinmetz, der das gemacht hat, dass der halt ein Grieche war natürlich und dass der, weil es im Griechischen dieses AE in der Form nicht gibt, aber ein AI, was so ähnlich klingt, dass er das so übernommen hat. Aber das macht eigentlich nicht so richtig Sinn. Das würde nur Sinn machen, wenn die Inschrift auf Griechisch wäre, nicht auf Lateinisch, ehrlich gesagt. Also es ist am Ende doch wahrscheinlicher, dass wir hier eine frühere Form des Lateinischen noch haben. Was nicht so wichtig ist, aber was auch ganz interessant ist. Das ist also das, was Aemilius Paulus zuerst macht. Er fährt nach Delphi, um ein Monument des Perseus zu entweihen, zu klauen und als Monument für seinen eigenen Sieg im Zentrum der griechischen Welt aufzustellen. Danach reist er allerdings weiter. Also wir haben aus den verschiedenen Quellen, Livius und Polybius und Plutarch, wissen wir, wo er sonst noch gewesen ist. Er reiste, vor Delphi war er noch in Boeotien, genau. Er reiste dann weiter nach Chalkis, nach Aulis, der mythische Ort, wo Agamemnon seine Tochter angeblich den Göttern geopfert hat, um gute Segelbedingungen für den Krieg gegen Troja herzustellen. Er reist danach nach Athen, nach Korinth, Sykion, auf der Peloponnes, Argos, Epidauros, Sparta, Megalopolis und Olympia. Also all diese, vor allem eben diese Städte in der Peloponnes, die er besuchen geht. Und anschließend reist er wieder, und das macht jetzt ein bisschen kompliziert, anschließend reist er wieder nach Amphipolis zurück. Also er geht von Makedonien einmal quer durch Griechenland und endet wieder dort, wo er angefangen hat, nämlich im Herzen von Makedonien. Die Gründe für diese Reise werden in den Quellen unterschiedlich identifiziert. Die eher Rom-freundlich sind sie alle, aber Livius zum Beispiel schreibt, wenn man die Beschreibung von Livius liest und auch die von Plutarch zum Teil, dann ist es mehr oder weniger so eine Grand Tour, ne? Also eine Bildungsreise, die er durch Griechenland unternimmt. Er erscheint überall wie ein netter Tourist, der sich für alles interessiert, guckt sich die Tempel an, er ist immer total begeistert von allem und in den Tempeln, in den Städten, durch die er zieht, geht er immer zu den Tempeln und opfert sehr pietätsvoll den Göttern. Ne? Also benimmt sich wie ein guter, gebildeter Römer, der sich eben jetzt Griechenland anschaut. Das ist also möglich, aber wahrscheinlich nicht die ganze Geschichte. Bei Plutarch muss man immer aufpassen. Plutarch ist ja bekannt dafür, dass er die sogenannten Doppelbiografien geschrieben hat. Also er nimmt immer einen Römer und einen Griechen, schreibt Biografien über beide und dann einen gemeinsamen Vergleich. Und er paart die so immer. Und deswswegen muss man immer, wenn man eine Biografie liest, die Plutarch geschrieben hat von einer antiken Person, muss man immer auch das Paar, also den zweiten Teil des Paares lesen, um wirklich alle Nuancen mitzukriegen. Und bei Aemilius Paulus ist es jetzt so, dass er, man könnte jetzt argumentieren sozusagen, dass die Rundreise von Aemilius Paulus als guter Tourist, der sich immer gut benimmt, der die griechische Kultur respektiert, der die Tempel respektiert, der immer opfert. Das Gegenstück dazu ist Sulla, der in den 80er Jahren vor Christus, also in der späten Republik, auch durch Griechenland reist, allerdings als Plünderer und Eroberer und alle Tempel zerstört und ausbeutet und Athen zerstört und ausbeutet und so weiter. Also da muss man so ein bisschen vorsichtig sein. Bei unserer dritten Quelle, bei Polybius, klingt das Ganze auch schon anders. Also da ist der Tourismus nicht so wirklich der ausschlaggebende Punkt, sondern es geht ihm auch darum, dass er sich einmal ganz Griechenland ansieht und ganz Makedonien ansieht. Das ist ein bisschen militärischer orientiert. Also er guckt sich die Topografie an, er guckt sich die Festungen an. Es ist mehr so eine Inspektionsreise vom Vibe her, als dass es jetzt einfach nur eine Freizeitreise ist. Was ist aber, also unabhängig davon, ich glaube, es ist keine Frage entweder oder, sondern es ist ein sowohl als auch. Begeisterung für Griechenland, Interesse an Griechenland, an griechischer Kultur war zu diesem Zeitpunkt in der republikanischen Oberschicht sehr verbreitet. Die waren alle sehr stark schon damals waren gerade dabei, sehr stark beeinflusst zu werden von der griechischen Kultur. Das heißt, ein bisschen Tourismus war bestimmt mit dabei. Allerdings war es nicht nur das. Es war auch eine Inspektionsreise. Es war auch eine Reise des Stellvertreters römischer Macht in Griechenland, der sich einmal überall zeigen wollte. Ne? Er will sich zeigen als jemand, der gerade die Makedonen besiegt hat, der aber den Griechen gegenüber freundlich gesinnt ist, weil er geht ja überall hingucken und findet das alles toll. Ne? Das heißt, es ist so eine Mischung aus einem Triumphzug des Siegers und gleichzeitig sozusagen eine Demonstration, dass man gegen Griechenland an sich nichts hat, sondern eigentlich ein Griechenfreund ist, wenn man so will. Als er nach dieser Reise, als er wieder zurückgekommen ist nach Amphipolis in Makedonien, hielt er dort große Siegesspiele ab. Auf seiner Reise hatte er die Elite der Städte, durch die er gereist ist, und quasi so immer so im Vorbeigehen eingeladen und gesagt, das angekündigt und gesagt, die sollen nach Amphipolis kommen. Er hat aber auch Gesandtschaften geschickt an die Poleis auf den Inseln und in Kleinasien und an die Könige, die restlichen Könige, die es noch gab. Also er hat quasi ein bisschen so versucht, die in großen Teil der griechischen Welt einzuladen zu diesen Siegesspielen. Und das Besondere daran ist jetzt, dass es nicht, ich habe gerade eben seine Reise einen Triumphzug genannt, das ist ein bisschen, Das war es natürlich nicht in einem formalen Sinne. Ein Triumphzug kann nur in Rom stattfinden. Aber wenn wir uns angucken, wie ein Triumph funktioniert, ein Triumph besteht daraus, dass ein erfolgreicher Feldherr mit seiner Armee in Rom einzieht, dass er dort im Haupttempel der Stadt opfert und dass er anschließend Ex-Voto-Spiele, also versprochene Spiele einlöst, um diesen Sieg zu feiern und um den Göttern für diesen Sieg zu danken. Das sind diese Ex-Voto-Spiele. In Rom sind Spiele meistens, die Ludi sind zu diesem Zeitpunkt vor allem Spiele im Circus Maximus, also Wagenrennen, verbunden mit noch ein paar anderen Wettbewerben. Gladiatorenkämpfe eher nicht, die sind in einem anderen Kontext, die gehören nicht unbedingt in den Triumphkontext hinzu. Also das ist so das typische Muster. Und wenn man sich das jetzt, man hat in der Forschung so versucht, diese Reise auch in diesem Kontext zu interpretieren. Also dass quasi die Griechenlandreise ist der Triumphzug, der eben jetzt nicht nach Rom und durch Rom geht, sondern der durch Griechenland geht, der aber immer auch mit einem Opfer in dem Haupttempel der Stadt endet. Und dann hat man diese Siegesspiele in Amphipolis eben als ein strukturelles Äquivalent zu den Ex-Voto-Spielen interpretiert. Also das ist das, was nach dem eigentlichen Triumph passiert. Und das Interessante hier ist allerdings, dass diese Spiele im griechischen Stil stattgefunden haben. Also nicht mit Wagenrennen und dem, was die Römer so damit machen, sondern mit gymnischen Agonen und mit musischen Agonen. Das heißt, wir haben klassische griechische Spiele, Rennen, Ringen, Boxkämpfe, sowas, aber auch Wettbewerbe, also musische Agonen, also Wettbewerbe im Theater, im Singen und in anderen Dingen, in künstlerischen Darbietungen. Und natürlich Gastmähler dazu. Das ist, und jetzt ist natürlich sozusagen die Parallele dem aufmerksamen Hörer schon sofort klar geworden. Das ist natürlich nicht zufällig etwas Ähnliches wie das, was Flamininus 197, 96 gemacht hat, der die Schlacht bei Kynos Kephallai gegen Philipp den V. gewonnen hat und dann an den isthmischen Spielen, also auf dem Isthmus von Korinth, die Freiheit der Griechen proklamiert hatte. Flamininus hat Spiele, die stattgefunden haben und die etabliert waren, benutzt, um dort seine Politik zu verkünden. Paulus macht etwas leicht anderes. Er schafft einen eigenen zeremoniellen Rahmen, in dem er Spiele selbst veranstalten lässt in Amphipolis. Er benutzt sie aber für den gleichen Zweck. Er ruft die Griechen herbei. Wir haben ein großes griechisches und nicht griechisches Publikum. Und er benutzt ganz explizit diese Versammlung, um ein paar Dinge zu machen. Erstens, um seinen Sieg zu feiern und zu demonstrieren. Das tut er, auf eine sehr eingängliche Art und Weise, die Eindruck gemacht haben muss, nämlich durch eine Beuteschau. Die erbeuteten Waffen und Panzer und Helme und Rüstungen der Soldaten der makedonischen Armee bei Pydna wird alles auf einen riesigen Haufen geschichtet und dann von Paulus angezündet. Als Zeichen eben dafür, dass die Wehrkraft des makedonischen Staates zerstört worden ist. Bronzeschilde kann man natürlich nicht anzünden, die sind zu wertvoll, die hat man sozusagen auf Schiffe verbracht und dann anschließend nach Rom transportiert. Es wird aber daneben auch die Beute ausgestellt, die Paulus gemacht hat. Das heißt, aus der Plünderung, dazu kommen wir später noch, aus der Plünderung von Makedonien und anderen Teilen Griechenlands. Also erbeutete Skulpturen, Gemälde, Textilien, Edelmetalle, Elfenbein. Wird alles ausgestellt, damit alle Anwesenden sich das anschauen können. Darunter natürlich auch der gesamte Staatsschatz der makedonischen Könige, die über ein Jahrhundert als Dynastie geherrscht haben und eben auch viel Reichtum angehäuft haben, Königsinsignien und so weiter, Prachtrüstungen der makedonischen Könige. Das wird alles aufgestellt, um den versammelten Griechen zu zeigen, wir, die Römer, haben das alles kaputt gemacht. Wir, die Römer, haben gewonnen. Das ist der Beweis dafür. Und anschließend vor allem die kostbaren Sachen und der Staatsstaat wird dann anschließend auch nach Rom verbracht und da nochmal in dem richtigen Triumphzug des Paulus. Er bekommt einen dreitägigen Triumphzug zugesprochen, was eine erhebliche Dauer für einen Triumphzug ist. Und da werden eben diese Objekte, die geraubten Kunstgegenstände, die Beute, die erbeuteten Waffen, der König Perseus und seine Familie sowie eine Reihe von hochrangigen Offizieren und Offiziellen des makedonischen Staates, die werden dann alle im Triumphzug dort präsentiert, in Rom, wo ein Triumphzug hingehört sozusagen. Der zweite Grund, wieso er diese Spiele organisiert und das zweite Punkt, für die er sie benutzt, ist auch wieder strukturell ähnlich zu Flamininus. Er beschreibt sie nämlich als Gerichtstage, also beziehungsweise er benutzt sie als Gerichtstage. Das heißt, wir haben im Umfeld der Spiele haben wir drei Tage, wo die Neuordnung Griechenlands durch die Römer entschieden wird, teilweise und teilweise verkündet wird. Das heißt, wo Gesetze erlassen werden, wo die Neuordnung Griechenlands jetzt erklärt wird und wo einfach die neue Version der griechischen Welt jetzt unter impliziter römischer Herrschaft präsentiert wird. Er tut das nicht alleine. Wir haben, wie in allen Fällen, wo Rom solche Siege davonträgt, schickt der Senat eine Senatskommission aus, also die Decemviri, also 10 Männer, weil es meistens eine Kommission aus 10 Männern ist, die eben im Namen des Senates in Kooperation mit dem Feldherrn vor Ort oder mit dem Konsul vor Ort, die eben sozusagen die neue Ordnung festlegen sollen. Das kann heißen, dass man etwas provinzialisiert, dass man eben förmlich eine Provinz einrichtet. Es kann einfach nur die Friedensbedingungen sein, die man dann aushandelt und die ratifiziert werden. Aber das passiert meistens fast nie von dem Feldherrn alleine, sondern immer mit dem Senat. Und wir wissen dann eben auch, dass jetzt bei diesen Spielen in Amphipolis wird ein großes Podium errichtet, also eine Rednertribüne. Und auf dieser Rednertribüne sitzen oder stehen Aemilius Paulus und seine Offiziere und seine hochrangigen Offiziere und diese 10er-Kommission des Senates. Und unter dem Podium sozusagen drumherum sitzen die oder stehen die Makedonen und die anwesenden Griechen, um sich eben anzuhören, was jetzt über sie entschieden wird. Und wir haben eine kurze Beschreibung aus Livius, der die Szene einigermaßen detailliert beschreibt. Er beschreibt auch sehr detailliert, was die Friedensbedingungen sind. Aber was er vor allem betont am Anfang, ist der Eindruck, den das alles gemacht haben muss auf die besiegten Makedonen, auf die besiegten Griechen und auf den Rest der griechischen Welt. Ich zitiere einmal ganz kurz aus Livius: Obwohl sie, also die Makedonen, die Herrschaft eines Königs gewohnt waren, zeigte die neue Herrschaft doch ein schreckliches Gesicht. Die Gerichtstribüne, der Auftritt, nach dem Platz geschafft worden war, der Herold, das Hinaufschreiten, all dies, das ihren Augen und Ohren ungewohnt war und sogar Bundesgenossen, aber wie viel mehr aber besiegte Feinde in Schrecken versetzen konnte. Zitat Ende. Wir können uns das also so bildlich vorstellen. Also was Livius nur andeutet, ist eben die Inszenierung der geballten römischen Macht. Ne? Wir haben die Feldherren und die Senatoren in ihren Rüstungen, begleitet von Soldaten, die das Ganze absichern, begleitet von Liktoren als Zeichen sozusagen der senatorischen Gewalt oder der, nicht der senatorischen Gewalt, aber als Zeichen des Imperiums der Römer. Wir haben ein gewisses Zeremoniell, was hier beschrieben wird. Und dann haben wir noch, was dazukommt, das Phänomen, dass Paulus seine Entscheidung und das ganze Verfahren explizit, und wir denken hier wieder an Delphi, auf Latein verkündet hat. Das heißt, das römische Fiat, die Entscheidungen werden in einer Sprache verkündet und erklärt, die Sprache der Sieger ist, die die Anwesenden zu 99,9% nicht verstanden haben. Es wurde von einem anwesenden Prätor, ein Mann namens Gnaeus Octavius, wurde es dann sozusagen live gedolmetscht vom Lateinischen ins Griechische. Und das war natürlich vollkommen bewusst genauso organisiert. Es geht nicht darum, dass Emilius Paulus kein Griechisch gekonnt hätte, das konnte er natürlich. Es geht auch nicht darum, dass Gnaeus Octavius jetzt der Einzige war bei den Römern, der Griechisch kannte, dass die können, also in der Elite können, wenn nicht alle, dann aber wirklich die allermeisten Griechisch und auch gut und auch sowohl aktiv wie passiv. Also wir haben genug andere Berichte, wo wir das alles eruieren können. Aber es ist auch hier wieder Symbolepolitik. Es ist die Sprache der Sieger, die sich hier in Amphipolis, in der Spielstätte von Amphipolis Gehör verschafft, genauso wie sie sich auch schon auf dem Pfeilermonument in Delphi Gehör verschafft hat. Das heißt, es ist eine symbolische Geste, die ankündigt, es beginnt etwas Neues, die Römer sind jetzt hier. Und dann benutzt er eben diese 3 Tage, um gemeinsam mit dieser Senatskommission die Friedensbedingungen oder die Neuordnung der griechischen Welt, so sollte man es eher sagen, zu verkünden. Und wenn wir uns dann kurz mal anschauen, was dabei rauskommt, dann merken wir recht schnell, es ist etwas deutlich anderes als bei Kynos Kephalai. Und es ist ein etwas deutlich anderes und härteres auch noch als beim Friedensvertrag von Apameia gegen Antiochos III. Die Schlacht von Pydna bedeutet vor allem das Ende des unabhängigen makedonischen Königtums. Ein Königtum, eine Dynastie, die, also nicht die Dynastie, aber eine Institution, also als die Makedonen haben Könige, das hat sie immer in der griechischen Welt ein bisschen besonders gemacht, weil die griechische Welt Könige nicht so richtig kannte vor Alexander dem Großen. Aber wenn wir den legendenhaften Erzählungen glauben können, die in den Quellen überliefert sind, dann hatten die Makedonen einen König seit einem wahrscheinlich fiktiven Mann namens Karanos im 8. Jahrhundert. Und vom 8. Jahrhundert bis eben jetzt zum Jahr 168 wurden Makedonen von Königen beherrscht. Das endet jetzt. Das Königtum wird von den Römern liquidiert. Der Staat wird einmal so auf links gekrempelt, wobei wir auch da nochmal drüber reden müssen, wie genau das aussieht. Die Quellen sind sich einig, dass etwas in Anführungszeichen eingeführt wird, was man die sogenannten Merides nennt. Also Singular Meris, Plural Merides, das griechische Wort bedeutet Bezirk oder Region, wenn man so will. Aber eigentlich etymologisch vom Wortsinne her bedeutet es nur ein Teil, ne, ein Anteil von etwas. Und diese 4 Merides werden eben jetzt, die werden in den Quellen sehr stark betont. Das heißt, die Implikation ist, das makedonische Königreich wird in 4 Regionen aufgeteilt, die jeweils um eine Hauptstadt mit sehr großen Anführungszeichen, also um eine größere Stadt herum gruppiert sind. Und diese 4 Regionen sind, wenn wir von Osten nach Westen gehen, einmal Amphipolis und die Region zwischen Strymon und Nestos, also das sind immer so Flüsse und Gebirge, die ich jetzt aufzähle, einmal Thessaloniki und die Region zwischen dem Strymon und dem Axios. Zu diesem Teil gehört auch die Chalkidiki, also diese 3 Finger in Nordgriechenland. Dann Pella, die alte Königsstadt Makedoniens und die Region zwischen Axios und Peneios. Das inkludiert auch die Orakelstätte von Dion. Das ist eines der großen, genauso wie Delphi, eines der großen panhellenischen Orakel, also sehr wichtig. Und es inkludiert auch den Berg Olymp. Also der ist an der Ostküste Griechenlands in Makedonien, also die Wohnstätte der Götter. Und dann schließlich als vierten Teil haben wir noch Pelagonia, die Stadt Pelagonia und die westlichen Gebiete Makedoniens sowie das Bergland. Das sind eben diese vier Teile. Die Quellen sagen, diese vier regionalen Einheiten werden dann wie Bundesstaaten organisiert, ein bisschen, also jährlich wechselnde Beamte und ein Rat regiert sie. Und in der Forschung hat sich lange die Vorstellung gehalten, dass das sozusagen vier, dass aus der Konkursmasse des makedonischen Staates vier unabhängige neue Staaten geschaffen werden, also vier Republiken. Oder man nennt sie häufig, in der deutschen Forschung stolpert man am häufigsten, glaube ich, über den Begriff der Teilrepubliken. Also das makedonische Königtum wird abgeschafft, der Staat wird in vier Teile gegliedert und das sind dann diese Teilrepubliken und die sind alle unabhängig für sich und die dürfen auch nicht miteinander kooperieren und die dürfen auch nicht sich wieder vereinen. Das ist so die gängige Interpretation. Also erstmal ist der Begriff Republik natürlich schwierig, weil ja, es werden zwar Beamte gewählt und es gibt einen Rat und so weiter, das ist aber jetzt, also im besten Fall sagen wir, ist es eine eher oligarchische Verfassung nach griechischem Vorbild. Und die genaue Natur dieser Merides und die Herkunft des Begriffes und der Institutionen ist auch umstritten. Waren es wirklich unabhängige Zwergstaaten, also weil die Idee dahinter ist, dass wir es dann eben mit einer geostrategischen, mit einem Plan der Römer zu tun haben. Man will den großen, starken Konkurrenten Makedonien nicht mehr haben, also teilt man einen großen Staat in vier kleine Staaten auf, die nicht stark sind, die nicht mächtig sind, die nicht miteinander kooperieren dürfen, dann hat man keine Probleme mehr. Und das ist so die geostrategische Sichtweise darauf. Oder waren die Merides gar nicht wirklich unabhängige Teilrepubliken, sondern stärker gemachte regionale Einheiten eines überlebenden makedonischen Staates. Und für diese letztere Position, die insbesondere in den letzten Jahren Frank Daubner vertreten hat, Kollege hier in Trier, dafür sprechen einige Indizien. Angefangen schon beim Namen, denn Meris heißt Teil. Ne? Und auch wenn wir in die lateinischen Quellen gucken, Divius benutzt als lateinisches Äquivalent davon immer das Wort Pars, was genau das gleiche heißt, ein Teil, ein Anteil von etwas. Als Staaten oder Republiken oder irgendetwas, was semantisch in diese Richtung geht, werden sie in den Quellen nie bezeichnet. Sondern immer nur als Teil und ein Teil impliziert halt Teil wovon eigentlich. Und wenn wir uns die Münzprägung angucken, dann wird das noch ein bisschen verstärkt dadurch, denn diese einzelnen Merides prägen Münzen nach antigonidischen Vorbildern. Also die sehen auch so ähnlich aus, sie haben ähnliche Symbole darauf. Was sich allerdings geändert hat, ist die Aufschrift. Also makedonische Münzen aus der Königszeit tragen den Namen des Königs im Genitiv und dahinter den Königstitel Basileus. Und diese neuen Münzen der Merides tragen eine andere Umschrift, nämlich Makedonon Protis oder Makedonon Deuteras und so weiter. Also wortwörtlich erster Teil, das Teil muss man sich immer denken, Protis heißt erster, Deuteras heißt zweiter, aber erster, Klammer, Teil der Makedonen. Also Plural Makedonon Genitiv. Erster Teil der Makedonen, zweiter Teil der Makedonen, dritter Teil der Makedonen. Und das ist dann doch schon interessant, weil es in den Münzen ganz deutlich Teil von etwas anderem erklärt wird quasi, als Erklärung, wer diese Münze geprägt hat. Auch andere Bedingungen, die man diskutiert hat, die man so gedeutet hat, dass die Römer versuchen, Makedonien zu spalten in vier Teile, die nichts miteinander zu tun haben, sind, wenn man sie ein bisschen kontextualisiert, vielleicht gar nicht so ungewöhnlich. Also was immer wieder betont wird, ist, dass die Einwohner dieser Merides nicht das Recht hatten, nach Belieben zu reisen oder ihre Wohnstätte zu wechseln. Sie durften auch nicht Handel treiben mit Leuten in einem anderen Teil, in einer anderen Meeres, und sie durften auch nicht Leute heiraten in einer anderen Meeres. Also das, was in den lateinischen Quellen das Jus Connubium und das Jus Commercium, also das Heiratsrecht und das Handelsrecht erwähnt wird. Das spricht natürlich auf den ersten Blick dafür, dass eben die Teilung der Punkt davon war. Aber wenn man sich anschaut zu der gleichen Zeit, wie es in verschiedenen griechischen Koina, also so Bundesstaaten organisiert war, also Zusammenschlüssen von unterschiedlichen Polis zu einem großen Bundesstaat, auch da haben wir nicht selten Also nicht in allen Fällen, aber es gibt durchaus Fälle, wo es diese bundesstaatliche Verfassung zwar gibt, aber ein automatisches Recht, ein automatisches Heiratsrecht und ein automatisches Handelsrecht zwischen den Städten auch nicht unbedingt existiert. Das heißt, es muss nicht wirklich dafür sprechen, dass es hier komplett separate Einheiten waren oder nicht. Zudem sollte man auch noch erwähnen, dass die neuere Forschung stark gemacht hat, dass diese Merides nicht eine Erfindung der Römer sind. Sie gehen wahrscheinlich auf Institutionen zurück, die eben schon im königszeitlichen Makedonien existiert haben. Eine Einteilung, sozusagen eine Zwischeninstanz zwischen der königlichen Zentrale und den einzelnen Poleis auf dem Gebiet eben des makedonischen Reiches. Und wenn man das alles so zusammen betrachtet, finde ich, ist es dann doch wahrscheinlich eher sinnvoll. Also es ist, wie gesagt, es ist alles unsicher. Ne? Man versucht aus sehr fragmentarischen und problematischen Quellen, die Jahrhunderte später zum Teil geschrieben worden sind, versucht man herauszufinden, wie das alles organisiert war. Aber es ist nicht unmöglich und ich würde sogar fast sagen eigentlich, dass es wahrscheinlicher ist, dass wir es nicht mit einer Aufsplittung in vier unabhängige Teilrepubliken zu tun haben, sondern dass eine Form des, so eine Art makedonisches Koinon, also eine Art makedonischer Bundesstaat besteht weiter, der allerdings in vier Einzelteile aufgesplittet ist, die relativ separat für sich stehen, die aber Teil eines makedonischen Ganzen sind. Das wäre dann sozusagen ein unitärer makedonischer Staat immer noch, ne, der weiter besteht nach 168. Allerdings, und das ist wichtig, nicht mehr unter einem König. Die Römer verkaufen die Neuordnung Makedoniens, das sagen die Quellen explizit, bei Amphipolis, sie verkaufen sie wie schon den zweiten makedonischen Krieg als eine Befreiung. Ne. Diesmal werden allerdings nicht die Griechen befreit, sondern die Makedonen werden befreit von ihren Königen. Das ist die römische Lesart von dieser ganzen Sache. Das heißt, wir haben meiner Meinung nach, ich habe mich da überzeugen lassen, eigentlich einen weiter bestehenden, schwachen, unitären makedonischen Staat, der nicht mehr von einem König regiert wird, sondern von einem von Rom instituierten Synhedrion. Und das ist auch wieder nicht uninteressant, weil ein Synhedrion, das ist nichts anderes als das griechische Wort für Senat. Ne? Also eine Versammlung, die das Ganze eben führt. Es kommen noch weitere Friedensbedingungen hinzu, beziehungsweise weitere Einschränkungen hinzu, die eben sicherstellen sollen, dass dieses makedonische Etwas, was es dann jetzt gibt, weiterhin schwach bleibt und keine Gefahr für Rom mehr darstellt. Makedonien hat empfindliche finanzielle Strafen und ökonomische Einbußen hinzunehmen. Also ein jährlicher Tribut von 100 Talenten wird auferlegt, den Makedonien an Rom zahlen muss. Die Quellen sagen explizit, dass es die Hälfte dessen ist, was die Makedonen sonst, also was der makedonische König an Steuern hatte erheben können. Wir reden von etwa 100 Talenten jährlich, die allerdings auf Dauer geschaltet waren. Das heißt nicht eine Kriegsentschädigung, wo man nach 10 Jahren durch ist, so wie bei den früheren Friedensverträgen, sondern einen jährlichen Tribut, der unbegrenzt ist. Die wichtigsten ökonomischen Ressourcen im Land oder wenn man marxistisch gesagt die Produktionsmittel, fallen alle in römische Hände. Dazu zählen Bergwerke, aber auch Länder, also allgemein Weideland, Ackerland und Wälder. Und aber auch Bergwerke, sozusagen also jetzt nicht nur Steinbergwerke, sondern auch die Silberminen von Makedonien, die ebenso wichtig waren, schon unter Philipp II., um aus Makedonien ein großes Königreich zu machen. Die werden, man muss jetzt nicht darüber streiten, wem, also von einem rechtlichen Standpunkt her, ob die jetzt noch immer einem makedonischen Staat gehören, ob der römische Staat sie annektiert oder nicht. Darum geht es eigentlich nicht, aber in den Quellen wird deutlich gesagt, dass der römische Senat darüber entscheidet, was mit diesen Dingen passiert. Und dass er auch das Recht hat, sie zu verpachten oder sie nicht zu verpachten. Und der römische Senat entscheidet sich dafür in allermeisten Fällen, also Ländereien, Bergwerke, Wälder, dass man eben sie nicht verpachtet. Das heißt, sie liegen brach, sie werden nicht genutzt. Bei den Wäldern wird auch explizit gesagt, wieso nicht? Weil Wälder, Holz braucht man in der Antike vor allem für Schiffsbau. Also nicht vor allem. Man braucht Holz für sehr viele Dinge, aber unter anderem auch für Schiffsbau. Die Makedonen hatten immer eine relativ große Flotte, die auch gefährlich wurde, die auch im dritten makedonischen Krieg eine Rolle gespielt hat. Und das makedonische Holz, die makedonischen Wälder waren schon in der Klassik bekannt dafür, für ihre gute Qualität und weil sie geeignet waren für den Schiffsbau. Also die Athener im 5. Jahrhundert im Attestelischen Seebund, die Athener waren sehr, sehr, sehr erpicht darauf, Verträge mit den makedonischen Königen abzuschließen, um eben Holz aus Makedonien zu bekommen für ihre Schiffe, um ihre Schiffe bauen zu können. Und diese Verträge mussten mit dem König abgeschlossen werden, weil die Wälder königlicher Besitz waren. Also das heißt, das war, wenn man so will, staatlich oder königlich organisiert. und einer Quelle von Einkommen für den makedonischen König. Unter anderem noch ein Grund, wieso man das Ganze jetzt hat brachlegen lassen. Es wurde auch explizit verfügt, dass die Silberminen geschlossen werden sollten. Also da merkt man deutlich, man will diesen überlebenden makedonischen etwas, nenne ich das jetzt immer, die Möglichkeit wegnehmen, nochmal zu militärisch, ökonomisch zu erstarken. Und Makedonien wird natürlich auch demilitarisiert in Teilen. Es werden wichtige Festungen wie Demetrias, also eine der drei Fesseln Griechenlands, wird geschleift, damit es eben in einem zukünftigen Krieg, wenn es dann zu einem käme, nicht mehr benutzt werden kann. Allerdings spricht man den vier Merides zu, in einem geringen Ausmaß Truppen zu unterhalten. Es ist nicht so, dass man komplett demilitarisiert, um explizit mit der Begründung, damit man angrenzende Barbaren abwehren kann, wenn die Überfälle machen wollen. Das heißt, wir haben eine Demilitarisierung, aber nur teilweise eine Demilitarisierung. Wie kann man das Ganze jetzt verstehen? Und das ist jetzt erstmal nur der erste Teil dieser Neuordnung, die politisch-administrativen Änderungen Roms, sollte man meiner Meinung nach als eine Zerschlagung vor allem des Königtums verstehen. Nicht so unbedingt des makedonischen Staates, sondern des Königtums als einer gefährlichen oder Rom gefährlich werden könnenden Institution. Zerschlagung des Königtums, eine Reform des makedonischen Staates, eine Gesetzesgebung und Verfassungsgebung, wenn man so will, aus den Händen Roms, aus den Händen des Senats. Also der Senat erlässt diese Gesetze für Makedonien. Und das Ziel war eben die militärische, wirtschaftliche und demografische Schwächung Makedoniens. Nicht unbedingt eine geostrategische Zerschlagung der gesamten politischen Einheit und auf keinen Fall eine Provinzialisierung, weil es wurde nicht zu einer Provinz gemacht, aber eine Schwächung. Makedonien sollte als handlungsfähige Macht in Griechenland ausgeschaltet oder im östlichen Mittelmeergebiet ausgeschaltet werden. Was meine ich, wenn ich sage, eine demografische Schwächung? Da kommen wir dann zum nächsten Teil dieser Bedingungen. Weil die römischen Verfügungen waren schon hart. Ne? Also, und das Härteste waren nicht diese administrativen Veränderungen, die ich gerade dargestellt habe, sondern im Grunde das, was noch zusätzlich dazu kam. Die Kriegsgefangenen, also bei Pydna, die Leute, die man bei Pydna gefangen genommen hat, aber auch sonst wo. Die Kriegsgefangenen wurden von den Römern behalten und in die Sklaverei verkauft. Das war im Grunde aber normal. Dazu kamen noch Sachen, die ziemlich unerhört waren, wirklich. Die Römer befehlen allen königlichen Beamten Makedoniens, dass sie das Land zu verlassen haben und sie sollen sich gemeinsam mit ihren Söhnen, sofern diese Söhne über 15 Jahre alt waren, sollen sie sich zum bestimmten Zeitpunkt an bestimmten Orten einfinden, um nach Italien verschleppt zu werden. Das heißt, die werden deportiert und irgendwo in italischen Kleinstädten in Süditalien festgesetzt. Livius beschreibt auch das relativ im Detail. Er sagt explizit alle, Zitate, die irgendein Amt für den König ausgeübt hatten und auch alle, die einer Gesandtschaft angehört hatten, sowie ihre Söhne, dass eben die von diesem Befehl betroffen worden sind. Ich hatte schon erwähnt, im Triumphzug des Aemilius Paulus ziehen ungefähr 250 makedonische Offiziere mit, die eben auch als Kriegsgefangene dort präsentiert wurden. Das sind nicht alle. Also man muss diese beiden Gruppen nicht gleichsetzen. Also die Zahl der Deportierten, weil es ja alle sind, die irgendein Amt hatten und alle, die irgendwann mal eine Gesandtschaft übernommen haben, das sind weit mehr als 250 Leute gewesen. Genaue Zahlen kann man nicht nennen, aber wir bewegen uns im Bereich von Tausenden und Tausenden. Viele Makedonen, die es noch schaffen, gerade Makedonen, die der Oberschicht, die der Elite angehören, fliehen aus Makedonien weg. Sie fliehen nach Kleinasien, also zum Beispiel nach Pergamon. Sie fliehen aber auch nach Thrakien, also dieses angrenzende halbbarbarische Gebiet im Norden von Makedonien. Sie fliehen aber auch nach Ägypten. Und das können wir in Einzelfällen immer recht gut belegen, weil nach 168 gibt es eine konstatierbare steigt die Zahl der epigraphisch oder papyrologisch belegten Makedonen in diesen Gebieten spürbar. Wir haben zum Beispiel aus Ägypten haben wir Papyri, wo eben makedonische Namen oder Beinamen als Makedone oder der Makedone, also XY, der Makedone, so etwas kommt häufiger vor in Ägypten in der Folgezeit. Und wir haben aus Kleinasien haben wir epigraphische Inschriften, also epigraphische Belege, wo nicht nur einzelne Makedonen vorkommen, zum Beispiel als Stifter von etwas, sondern wo ganze Gemeinden von Makedonen auf dem Gebiet zum Beispiel von Pergamon, aber auch aus der Peloponnes zum Beispiel, wo eben ganze Gruppen von Makedonen vorkommen. Das heißt, wir haben relativ gute Belege dafür, dass neben dieser erzwungenen Deportation nach Italien Italien auch ein großer Teil der Makedonen das Land freiwillig in Anführungszeichen verlassen hat und sich dann in anderen Gebieten des östlichen Mittelmeerraumes festgesetzt hat. Vice versa stellen wir auch fest, dass genau diese Leute, also das, was man vorher inschriftlich belegen konnte, auch für Makedonien selbst, individuelle Angehörige der Elite, Gruppen der Elite, das verschwindet aus dem epigraphischen Befund von Makedonien. Und das zeigt, also das als Indiz deutet das dann schon wirklich in die Richtung, dass wir eine erhebliche Bevölkerungsbewegung annehmen müssten für die Zeit unmittelbar nach Pydna. Sowohl forciert von Rom als auch forcierte freiwillige Migrationsbewegung, um eben dem römischen Zugriff zu entkommen. Nochmal, wir können über Zahlen nur mutmaßen, aber es lohnt sich trotzdem einmal kurz darüber nachzudenken. Und die Überlegungen, die jetzt kommen, basieren eben, wie gesagt, vor allem auf dem, was Frank Daubner dazu gemacht hat in einem sehr guten Buch, was Makedonien nach den Königen heißt. Dort lesen wir eben, dass es geht nicht nur um den engsten Kreis um Persos herum, sondern er sagt, Zitat, dass von den 40.000 wehrfähigen Makedonen, die der König in einer Generalmobilmachung aufbieten konnte, kaum noch jemand im Land gewesen sein dürfte. Zitat Ende. Und das ist dann doch schon bezeichnend, weil wir müssen dann kurz darüber überlegen, was wehrfähige Makedonen heißt und was das Aufgebot des Königs ist. Wenn wir den Quellen glauben, dann fallen bei Pydna, wie erwähnt, rund die Hälfte der Soldaten, also 20.000 von 40.000, fallen in dieser Schlacht. 11.000 weitere geraten in Gefangenschaft und werden versklavt. Ein paar Tausend überleben und können sich retten. Das heißt aber, quantitativ gesehen, drei Viertel des Aufgebotes, was Perseus hatte aufbringen können, um seinen Staat gegen die Römer zu verteidigen, verschwindet. Ist entweder tot oder wird versklavt. Und ist damit für Makedonien auf die eine oder auf die andere Art verloren. Wir können auch mit gutem Grund annehmen, dass diese 40.000 Mann, die Perseus mobilisiert hat, eine sehr beträchtliche Anzahl sind. Wenn wir das vergleichen mit der relativen Stärke anderer makedonischen Heere, auch zum Beispiel unter Philipp oder unter Antigonos Gonatas, also im 3. und im 2. Jahrhundert. 40.000 ist eine erhebliche Menge. Das heißt, wir sollten wirklich davon ausgehen, Perseus hat sehr große Teile der makedonischen Elite mobilisiert, um in dieser Schlacht zu kämpfen. Und genau diese Elite wurde in dieser Schlacht zu drei Vierteln niedergemacht oder versklavt. Was meine ich mit Elite? Elite meint jetzt nicht nur die absolute Elite, sondern so wie antike Armeen halt eben häufig funktioniert haben, Leute, die in der Phalanx, also in der Hauptphalanx kämpfen und Reiter sind, eher Teil sozusagen der wohlhabenderen Schicht als jetzt arme Leute oder Bauern. Und das sind eben genau die, die aufgerieben werden. Das ist natürlich nochmal, es ist alles eine grobe Schätzung und man muss auch bedenken, nicht alle Soldaten bei Pydna waren Makedonen und nicht alle makedonischen Soldaten waren in Pydna. Es gab auch noch andere, die nicht genau in dieser Schlacht aufgetreten sind. Aber die bei Pydna gefallenen Makedonen der Phalanx und der Reiterei waren ausschlaggebend. Zählt man die Verluste in dieser einen Schlacht und die nur zu schätzenden Zahlen aus den Deportationen, aus der Fluchtbewegung zusammen, ist es vielleicht gar nicht so abwegig zu vermuten, dass wirklich 2/3 der Elite des Landes und der wohlhabenden Schicht des Landes mit einem Schlag für das makedonische etwas für Makedonien verloren war. Das ist beträchtlich, nicht unbedingt quantitativ. Schätzungen gehen davon aus, dass Makedonien vielleicht so 1 Million Einwohner zu diesem Zeitpunkt hatte, also ganz grob geschätzt. Und wir bewegen uns jetzt nicht in Dimensionen, wo wir sagen, irgendwie die Hälfte der Leute stirbt. Ne? So 2/3 der königlichen Elite sind Zehntausende von Mann, aber jetzt nicht irgendwie 1/2 Million. Aber es ist die ausschlaggebende Schicht. Es ist die Schicht, die makedonische Kultur beherrscht. Es ist die Schicht, die Geld hat, die Kultur produziert, die wichtige Entscheidungen trifft, die Elite des Staates, die Soldaten und niedere Beamte und hohe Beamte des Staates stellt. Es ist die Schicht, die quasi den makedonischen Staat trägt. Ne? Und die verschwindet jetzt. Das kaschiert so ein bisschen die Agency der Römer dahinter. Die werden von den Römern verschwunden lassen. Man muss es nicht, Frank Daubner hat es dann, da würde ich ihm jetzt nicht folgen, hat den 3. Makedonischen Krieg in Anführungszeichen einen Vernichtungsfeldzug genannt. Das scheint mir so ein bisschen übertrieben. Aber die Zielsetzung der Römer bei der Neuregelung Makedoniens war eindeutig. Man hatte, und auch schon im Krieg, weil man hat den Krieg geführt, ohne dass man jetzt großartig im Krieg verhandelt hätte oder Angebote gemacht hätte. Man hat den Krieg geführt mit dem Ziel zu siegen. Und den Frieden nutzte man, um Tabula Rasa in Makedonien zu machen und einen wirklich unliebsamen Feind so zu schwächen, dass er nie wieder ein Problem sein könnte. Auch da wieder, wir reden gleich noch über die Parallelität verschiedener Ereignisse, aber auch da lohnt es sich sozusagen, die Parallele zu Karthago immer im Kopf zu behalten. Das ist also grosso modo das, was mit Makedonien passiert. Die Römer sind aber immer noch nicht fertig und noch lange nicht fertig. Denn genauso wie die Makedonen bestraft werden aus römischer Sicht für ihre Aufmüpfigkeit, gilt das alles und fast noch mehr für andere Gegner, nämlich für Griechen, die auf makedonischer Seite gekämpft haben oder einfach nur für Griechen, die Makedonien positiv gegenüber eingestellt waren oder Rom negativ gegenüber eingestellt waren. Es gab, das hatten wir in der letzten Folge kurz angesprochen, es gab in griechischen politischen Einheiten, ob das jetzt die Polis ist oder Bundesstaaten oder Königreiche sind. Es gibt in der Zeit, wo Rom aktiv im Osten ist, gibt es immer mehrere Fraktionen. Und die kann man grosso modo unterteilen. Polybios hat sie in drei Gruppen unterteilt. Das eine sind die Rom-Freunde, das andere sind die Rom-Feinde. Und dann gibt es so eine Seite in der Mitte, die, wenn sie die Wahl hätte, lieber alleine gelassen worden wäre. Aber wenn man sich entscheiden muss, hätten sie lieber auf römischer Seite. Wären sie wahrscheinlich lieber von Rom regiert worden als zum Beispiel vom makedonischen König. Diese Rom-Feinde, also die Angehörige lokaler Parteien oder Parteiungen in griechischen Staaten, in Polis, in Bundesstaaten und so weiter, die eine Rom-kritische Politik verfolgt haben oder eine Rom-feindliche Politik befürwortet haben und oder die sich beim Ausbruch des Krieges auf Seiten Makedoniens geschlagen haben, die wurden genauso hart bestraft und zwar quer durch Griechenland, unabhängig davon, wo sie sind. Tausende und Abertausende von politisch aktiven Leuten, also von solchen Rom-Feinden, wurden als Geiseln nach Italien deportiert, genauso wie bei den Makedonen. Das berühmteste Beispiel ist Polybios. Er selbst war ja, also seine Familie war aktiv im Achaiischen Bund, war eher so erzählt, so in Retrospektive sich und seine Familie eher so dieser dritten Kategorie zu, also die eher so in der Mitte standen. Aber wenn eine hegemoniale Macht verlangt, eine Entscheidung zu treffen, gibt es keine Neutralität. Es gibt nur ein mit uns oder gegen uns. So denken die Römer auch zu diesem Zeitpunkt. Und das heißt, alleine bei den Achaiern sollen mehrere, also beim Achaiischen Bund, sollen mehrere tausend Mann mit ihren Familien nach Italien deportiert worden sein, als Bestrafung dafür eben, wie sie gedacht und gehandelt haben und um zu verhindern, dass sie als Rom-Feinde oder als Rom-Kritiker weiterhin die Geschicke ihres Staates mit beeinflussen kann. Die Liste der zu Deportierenden wurde nicht unbedingt immer in Einzelfällen von den Römern angefertigt, sondern im Achaierbund zum Beispiel von der extremen pro-römischen Fraktion, also von den Rom-Freunden. Und dann beginnen schon wieder andere Probleme, weil dann geht es nicht mehr nur darum, wirklich die Leute, die aktiv gegen Rom agitiert haben, zu vertreiben, sondern dann nutzt man das auch, um alte Feindschaften zu erledigen. Also dessen Familie hat mir mal vor 100 Jahren ein Stück Land geklaut oder dessen Großonkel hat mir 5 Ziegen geklaut, jetzt zahle ich es ihm heim und dann schreibt man ja auf diese Listen und Rom deportiert diese Leute nach Italien. Der Achaierbund, wie gesagt, also ein paar tausend Leute wurden nach Rom deportiert. Polybios, unsere wichtigste Quelle für diese Zeit, einer davon, kommt dann nach Rom und wird dort eben Teil eines Freundeskreises um den Sohn des Besiegers von Perseus, nämlich um Scipio Aemilianus herum. Im Aetolerbund sieht die Situation anders aus. Da hat man die Leute nicht deportiert, sondern einfach massakrieren lassen. Also wir lesen davon, dass bei den Aetolern, die ja auch schon im syrischen Krieg, also früher mal, ganz früher waren sie mal Verbündete der Römer, dann im syrischen Krieg haben sie schon mit den Seleukiden gegen die Römer gekämpft, wurden bestraft. Und auch hier haben sie sich auf Seiten der Makedonen gegen die Römer engagiert. Im Aetolerbund wurden einfach 550 führende Politiker und Bürger von der gegnerischen Fraktion, also von der Gruppe der Rom-Freunde massakriert. Im Rathaus während einer Sitzung, während dem römische Truppen zwar dabei waren, aber nur zusahen und nicht interveniert haben. Wenn man das alles zusammennimmt, und wir sind immer noch nicht fertig, weil es gibt ja noch ein anderes Griechenland außer Achaia und Kleinasien, wenn wir die der Reihe nach durchgeben, die römische Revanche erreicht im Grunde alle griechischen Gemeinden. Also auf dem griechischen Festland, auf den Inseln und bis nach Kleinasien hinein. Und nicht nur griechische, sondern auch das, was an den Rändern der griechischen Welt passiert. Illyrien zum Beispiel, also die dalmatische Küste wird wie Makedonien in Bezirke aufgeteilt. Das heißt, auch hier versucht man sozusagen eine Schwächung auf administrative Ebene durchzusetzen. Bevor man das macht, hat Aemilius Paulus allerdings noch ein kleineres, eine Heeresgruppe nach Illyrien geschickt, um das Gebiet zu zerstören. Also mit dem expliziten Auftrag, das Gebiet zu zerstören. Das hat das Wort oder der Begriff, der bei Livius auftaucht als Befehl, ist ad depopulandus. Also er schickt sie los, um das Land zu entvölkern, weil Illyrien auf makedonischer Seite gekämpft hat. Etwas Ähnliches geschah in Epiros. Epiros ist eine komplizierte Region, die nicht unbedingt homogen ist. Also es gibt unterschiedliche Gruppierungen, auch unterschiedliche ethnische Gruppierungen da, die nicht unbedingt immer die gleiche Politik verfolgt haben. Also ein Teil der Epiroten war pro-makedonisch, ein anderer Teil hatte sich allerdings fast kampflos ergeben, sofort, nachdem die Römer angekommen sind, und hat dann im Krieg keine Rolle mehr gespielt. Allerdings hilft das den Epiroten auch nicht, denn die Römer gehen jetzt dahin und machen das Gleiche wie in Illyrien, nämlich sie zerstören einfach alles. Der Senat hat einen, soweit wir den Quellen, also das steht so in den Quellen drin, der Senat hat explizit einen Befehl erlassen, dass 70 Städte in Epiros zur Strafe für ihren Kriegseintritt, obwohl sie danach kapituliert hatten, geplündert werden sollten. Und die Soldaten von Aemilius Paulus gingen dann mit Gusto ans Werk. Das hat auch etwas damit zu tun, dass Aemilius Paulus selbst ein sehr korrekter Mensch offensichtlich war, und er hat den gesamten Staatsschatz Makedoniens, das hatte ich schon erwähnt, in seine Gewalt gebracht. Und der Plan und das normale Vorgehen war es sozusagen, man bringt den dann nach Rom und übergibt den dort der Staatskasse, ne, nach dem Triumph. Das heißt aber auch, dass die Soldaten sehen, da ist enorm viel Geld und ich darf nicht plündern, ich kriege nichts davon. Und es sieht ein bisschen so aus, als ob der Senat dann sozusagen, um diese Situation zu, also er hat so zwei Ziele verbunden. Man wollte den Soldaten entgegenkommen, dass die auch etwas vom Krieg haben, das ist wichtig, damit die zufrieden sind. Und man wollte Epiros bestrafen dafür, dass die überhaupt in den Krieg eingetreten sind. Und deswegen kommt eben dieser senatorische Beschluss. Und wie gesagt, 70 Städte sollen zerstört werden und geplündert werden. Und die römischen Soldaten haben das in einer gezielten Art und Weise gemacht und einer sehr organisierten Art und Weise. An einem einzigen Tag sollen diese Städte alle geplündert worden sein und über 150.000 Menschen versklavt worden sein. Also auch hier in Epiros eine Wüstung, eine dezidierte Schwächung, eine Mischung aus Massaker und Versklavung und Plünderei, die eben als Strafe dienen sollte, zum einen als Ausgleich für die Soldaten. Und vielleicht, es gibt eine interessante These von einem Forscher namens Adam Ziolkowski, der gesagt hat, vielleicht war es gar nicht, also ein dritter Punkt, der nicht zu vernachlässigen ist, waren eben diese 150.000 neuen Sklaven. Denn er vermutet, dass in dieser Zeit, also so nach einer durch Indizien greifbaren Seuche in den 170er Jahren in Italien und nachdem man jetzt eine Reihe von Kriegen geführt hatte, wo nicht viele Sklaven als Ergebnis, als Gewinn in Anführungszeichen herausgekommen sind, dass man in Rom eine Sklavenknappheit hatte und dass man die eben dadurch erledigen wollte. Das ist nicht ganz unwahrscheinlich. Wir müssen daran denken, Sklaverei ist natürlich eine, also von der moralischen Ebene rede ich jetzt gar nicht, aber Sklaverei ist in der Antike eine normale Institution, die so gut wie alle Stadtstaaten, alle Staaten in der Antike haben. Und die wichtigste Quelle für versklavte Personen ist Krieg, weil Kriegsgefangene versklavt werden oder geplünderte Städte, da versklavt man die Leute. Das heißt, die Sklavenpopulation von Imperien wie zum Beispiel Rom zu diesem Zeitpunkt steigert sich, wird vergrößert oder hält sich auf einem Niveau dadurch, dass man immer neue Kriege führt, die immer neue Sklaven produzieren, in Anführungszeichen. Und in dem Moment, wo eine Seuche zum Beispiel kommt und wir einen Rückgang in der Sklavenpopulation haben oder in dem Moment, wo man Kriege führt, die nicht in Zehntausenden von neu versklavten Personen enden, kommt dann meistens ein Rückgang von Sklaven. Also wir haben ein Problem, diese Population aufrechtzuerhalten. Und in dieser Situation anscheinend gibt es eine, also vermutlich gibt es zu diesem Zeitpunkt eine solche Situation, und Rom benutzt auch hier ganz klar diesen Krieg dafür, um neue Sklaven zu gewinnen für die Aufrechterhaltung sozusagen der römischen Wirtschaft. Also das klingt jetzt das ist zu viel, das ist zu hochtrabend. Die römische Wirtschaft hängt jetzt nicht alleine davon ab, aber Sklaven sind wichtig für die römische Gesellschaft und man braucht welche. Übrigens zu dem Zeitpunkt, wo Rom nicht mehr diese ständigen aufeinanderfolgenden Kriege führt, also ab der Kaiserzeit, fällt die Versklavung von Kriegsgefangenen als Teil der Beute von Kriegen fällt als Quelle für die Sklavenpopulation weg. Dann ändert sich das Ganze. Dann gibt es, die Forschung zur antiken Sklaverei ist in den letzten 50 Jahren extrem weit gekommen und hat extrem viel geleistet. Also in der Kaiserzeit haben wir eher das Phänomen, dass die Sklavenpopulation stabil ist, weil sie sich aus sich heraus selbst reproduziert. Das heißt, wir haben das, was man Verne nennt, hausgeborene Sklaven. Also Sklaven, die Kinder kriegen, sind auch Sklaven. Der Status orientiert sich nach dem Status der Mutter. Und das heißt, wenn die Mutter eine versklavte Person ist, ist das neugeborene Kind ab dem Moment seiner Geburt auch Sklave oder Sklavin und gehört dem Herrn der Mutter. Und das ist so dann der in Anführungszeichen natürliche Reproduktionsmechanismus in der Kaiserzeit. In der Republik haben wir enorme Steigerungen der Anzahl von versklavten Personen in Rom einfach durch die Kriege. Man rechnet etwa zum Beispiel, wenn wir 100 Jahre in die Zukunft gehen, Caesars gallische Kriege. Man geht, also die eine sehr eindringliche, aber natürlich nur grobe Schätzung ist, Gallien hat ungefähr 3 Millionen Einwohner, bevor Caesar kommt, und nachdem Caesar fertig ist, ist 1 Million tot, 1 Million ist versklavt und 1 Million lebt noch. Und das ist nicht ganz unwahrscheinlich, denn aus den Briefen Ciceros wissen wir zum Beispiel, dass Caesar so dermaßen viel Beute nach Rom bringt mit seinem Gallienfeldzug, und Beute meint sowohl jetzt zum Beispiel Gold wie auch Sklaven, dass die Preise in Rom kollabieren. Also der Goldpreis kollabiert, der Sklavenpreis kollabiert. Das heißt, es muss eine enorme Anzahl von Menschen in Gallien gewesen sein, die versklavt worden ist und die dann auf den römischen Markt, wenn man so will, kommt. Kleines Kaviat, das ist, ich rede immer von Sklavenpopulation und Markt und Preisen und Produktion von neuen Sklaven. Das sind natürlich extrem unmenschliche Begriffe, in die man das fasst. Die Sklaverei als moralisch, also von der moralischen Seite her kann man das natürlich nur schärfstens ablehnen. Aber es reproduziert so ein bisschen, wie die Römer darüber dachten. Also man hat Sklaven eben auch als eine Ressource gesehen. Man wusste durchaus, das sind Menschen, man hat auch individuelle Sklaven als Menschen gesehen. Also die Beziehungen sind da sehr, sehr viel komplexer als nur dieses Schwarz-Weiß. Aber auf einer Makroebene sind es leider eben genau diese Kategorien, die eine Rolle gespielt haben. Und das ist alles ein bisschen unappetitlich. Es spielt aber eine, wir dürfen nur die Unappetitlichkeit nicht uns davon abhalten lassen, das als Faktor anzurechnen, weil es spielt eine Rolle in den Erwägungen des römischen Staates. Das auf jeden Fall. Damit hätten wir also, um die Klammer zuzumachen, damit wären Illyrien und Epirus sind bestraft und verwüstet und depopuliert. Die Römer sind aber immer noch nicht fertig. Und sie machen weder Halt vor Freunden noch vor den kleinsten, unbedeutendsten Einheiten der griechischen Welt. Ein Beispiel für die kleineren Einheiten ist die Stadt Antissa auf Lesbos. Eine kleine Polis, die jetzt nicht besonders gut oder schlecht, nicht besonders hübsch, nicht besonders hässlich war. Also eigentlich komplett unwichtig. Kleine Polis auf Lesbos wurde auf Befehl der Römer dem Erdboden gleichgemacht, weil sie eine makedonische Flotte in ihren Hafen hat einlaufen lassen während des Krieges. Und auch da wieder muss man sich natürlich die Frage stellen, das ist eine kleine Polis von ein paar tausend Mann. Wenn da jetzt 40, 50 makedonische Schiffe kommen und sagen, wir sind jetzt hier in eurem Hafen, das muss jetzt nicht große Makedonenfreundlichkeit gewesen sein oder Enthusiasmus gewesen sein, sondern da sein von eine kleine Polis kommt zwischen die Räder. Die Flotte ist halt nun mal da, man kann sich nicht gegen die wehren, und später wird das von den Römern ex post als Makedonenfreundlichkeit ausgelegt und dann wird man zerstört. Also das sind auch so diese Schicksale, die kleinere Einheiten oder kleinere politische Gemeinwesen erleiden, wenn Imperien sich streiten. Also man kommt da zwischen die Räder, man kommt da unter die Räder, auch ohne eigenes Zutun teilweise. Die gleiche Flotte, die auf Antissa kurz Anker oder kurz Halt gemacht hatte, hatte wenig später im Hafen von Delos lange Zeit geankert. Delos ist eine Insel in den Kykladen, nicht weit weg von Mykonos, kann man heute noch besichtigen, ist wunderschön. Und eben auch so eine Art von panhellenisches Heiligtum, also eine wichtige Stadt für die gesamte griechische Welt. Und in Delos, im Hafen von Delos, lagerte während des dritten makedonischen Krieges eine gewisse Zeit lang synchron gleichzeitig eine große makedonische Flotte, mit groß meine ich so 40, 50 Schiffe, eine kleine pergamenische Flotte, also aus Pergamon, von 5 Schiffen wahrscheinlich, und 3 römische Schiffe. Und weil Delos aber ein panhellenisches Heiligtum war, was einen besonderen Schutz genossen hat, genauso wie Olympia, genauso wie Delphi, ne? Also man durfte nicht einfach da Krieg führen, sondern es war so eine Art neutraler Boden, können wir uns hier eine einigermaßen skurrile Situation vorstellen. Tagsüber sind da Römer, Pergamener, Makedonen liegen in ihren Schiffen im gleichen Hafen nebeneinander. miteinander, begegnen sich vielleicht in der Stadt oder wenn man dort in Tavernen geht oder was weiß ich mal. Und nachts wissen wir aber, dass die makedonische Flotte dann immer ausgelaufen ist, um Plünderungszüge zu machen oder auch zu gucken, ob man die Römer ärgern kann. Und die Pergamener und die Römer haben immer versucht, das aufzuhalten und haben es aber nie geschafft. Und dann sind sie, am Morgen ist die Flotte dann wieder zurückgekehrt und man hat sich wieder auf Delos begegnet. Das ist eine eigenartige Situation. Und auch hier wieder, Delos macht da im Grunde nichts falsch, ne? Delos als Polis, sondern es ist halt ein panhellenisches Heiligtum, man hat seine Schutzzone da. Die Delier machen nicht, die schlagen sich nicht aktiv auf die Seite der Makedonen oder so etwas. Trotzdem werden sie von den Römern bestraft. Nach dem Krieg hat man Delos nicht zerstört, das hat man sich nicht getraut, weil das ist, wie gesagt, panhellenisches Heiligtum. Aber die Delier, das heißt die Einwohner der Stadt Delos, die hat man alle vertrieben. Man hat sie ins Exil geschickt. Teilweise sind sie auf einer benachbarten Insel untergekommen, teilweise woanders. Und Delos selbst wurde, das entpopulierte Delos wurde dann den Athenern übergeben, die das Ganze besiedeln konnten und die das Ganze eben, das panhellenische Heiligtum, verwalten sollten. Und damit zusammenhing auch eine andere Neuerung. Man hat nämlich Delos zu einem Freihafen ernannt. Und das wiederum verstehen wir allerdings nur in seiner ganzen Tragweite, wenn wir uns um eine andere Insel kümmern, nämlich um Rhodos. Rhodos, eigentlich ja traditionell Verbündeter der Römer, ne, im Seleukidenkrieg auf der Seite der Römer gekämpft und sie haben sehr viele Gebiete der Seleukiden in Kleinasien annektieren dürfen. Rhodos hatte sich in dieser Auseinandersetzung zwischen Rom und Perseus für den römischen Geschmack zu neutral verhalten. Man hatte sogar von Rhodos aus eine Gesandtschaft nach Rom geschickt, um einen Verhandlungsfrieden herbeizuführen zwischen Rom und Perseus. Aber das Timing der Gesandtschaft war sehr schlecht. Sie kam in Rom an und sprach im Senat vor, als die Schlacht von Pydna schon geschlagen war und als die Nachricht vom Sieg schon in Rom angekommen war. Das heißt, der Senat gutierte diesen Versuch, da jetzt noch zu vermitteln, nicht so und wertete es fast schon als Verrat. Also man wertete es definitiv als einen illoyalen Akt gegenüber Rom. Also Rom hat gewonnen und jetzt kommen die Rhodier und sagt, ja, aber wir wollen doch einen Verhandlungsfrieden. Das hat den Römern nicht gepasst. Nach dem Krieg reiste deswegen eine römische Gesandtschaft nach Rhodos, extra nur um die Rhodier anzuschreien. Also wirklich in der Volksversammlung hat er sie übelst beschimpft, was sie sich denn erlauben würden und was das denn solle und so weiter. Es passierte dort das Gleiche wie in anderen griechischen Städten. Die Rom-Feinde wurden ausgeliefert und nach Italien deportiert. Die Stadt verlor aber auch zur Strafe ihre Besitzungen in Kleinasien. Also das, was man im Seleukiden, im syrischen Krieg gewonnen hatte, verliert man jetzt wieder. Und jetzt kommen wir wieder auf Delos zurück. Delos wurde zum Freihafen erklärt, unter anderem um Rhodos zu bestrafen. Kurz, was meine ich mit Freihafen? Einfach ein Hafen, wo man anlegen kann als Händler oder wo man Waren umschlagen kann als Händler, ohne Zölle oder Steuern zu bezahlen. Rhodos war zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich der wichtigste Umschlagplatz für Waren in der Ägäis, weil Rhodos gut liegt. Ne? Es liegt genau auf dem Weg, den man nimmt, um zwischen Festland, Griechenland und Kleinasien zu handeln, aber auch um zwischen Festland, Griechenland und Kleinasien auf der einen Seite und der Levante und Ägypten auf der anderen Seite zu handeln. Ne? Das heißt, die Handelsrouten gehen alle daran vorbei. Und das ist für die Rhodier eine gute Situation, weil sie sind ein wichtiger Umschlagplatz für die Händler, ein wichtiger Handelsplatz. Und sie erheben auf alles Zölle und Steuern. Und wenn die Römer jetzt Delos erst von den Deliern, also die Delier vertreiben, dann den Athener geben und dann zum Freihafen machen, das heißt in unmittelbarer, also jetzt nicht unmittelbar, aber nicht so weiter Distanz, hat man jetzt eine neue Insel mit einem riesigen Hafen, die jeder kennt und die panhellenisches Heiligtum ist. Und da muss man überhaupt keine Zölle und überhaupt keine Steuern bezahlen, wenn man mit seinen 5 Tonnen Pfeffer aus Indien da ankommt. Das heißt, wohin verlagert sich der ganze Handel jetzt? Nach Delos. Und Rhodos macht eine lange ökonomische Krise durch, weil eben seine ökonomische Vorrangstellung verloren gegangen ist und man nicht mehr die Einkünfte aus den Zöllen und Steuern hat, um die rhodische Flotte, die ein wichtiger Faktor ihrer Macht war, zu erhalten. Das Ganze hat man, wie gesagt, also man sieht es gerne so als Bestrafung der Römer an die Rhodier gerichtet und ich glaube, das war es auch. Man sollte allerdings, was man immer vermeiden sollte, ist so diese Monokausalität. Also es gibt nicht nur einen Grund, wieso die Römer so gehandelt haben meistens. Und man kann zum Beispiel auch davon ausgehen, man könnte auch vermuten, dass es einfach konkret wirtschaftsstrategische oder wirtschaftspolitische Ziele hatte. Rhodos war ein geschlossener Nein, nicht ein geschlossener Ort, aber Rhodos war ein geschlossener Markt, sagen wir es mal so. Das heißt, die Geschäfte auf Rhodos wurden dominiert von rhodischen Händlern und eben vom rhodischen Staat. Und die Siedlungspolitik der Rhodier war relativ exklusiv. Das heißt, Leute, die nicht von Rhodos stammen, durften sich nicht einfach so in Rhodos niederlassen, um dort Handel zu treiben. Das betrifft vor allem auch die Italiker. Also italische, das meint sowohl Römer wie auch italische, also sowohl römische Vollbürger wie auch italische Bürger, mit einem, die nicht das römische Bürgerrecht hatten, aber zu Rom als politische Einheit gehört. Und in Delos merkt man, sobald es zu, in dem Moment, wo es zum Freihafen deklariert wurde, beginnt eine Ansiedlung von italischen Händlern auf Delos, die enorm wichtig wird. Also wir kennen die ganz gut, weil die enorm viele Inschriften hinterlassen haben auf Delos. Und das ist, Delos wird wirklich zu seiner Exklave von italischen Händlern und Handelstreibenden. Und man kann vielleicht auch mutmaßen, dass Rom genau, also dass die neuere Forschung betont die Rolle der italischen Diaspora für die Expansion der Römer, sagen wir es mal so. Das heißt vor allem italische Händler, die quer im Mittelmeer verteilt waren und ihre Geschäfte betrieben haben, die von Rom natürlich auch ein gewisses Schutzrecht erwarten konnten. Wir finden das häufig beim Ausbruch von Kriegen, wenn wir zum Beispiel an den ersten Illyrischen Krieg zurückdenken, also späten 3. Jahrhundert, einer der Gründe, wieso Rom zum ersten Mal in Illyrien interveniert hat, war, um römische Händler, die vor Ort waren, zu schützen, weil die sich verfolgt sahen oder benachteiligt sahen. Und wenn wir dann nochmal 200 Jahre in die Zukunft gehen, auch wieder Gallischer Krieg, mit einem Grund, den Cäsar genannt hat, wieso er in Gallien interveniert hat, war, oder wieso er an verschiedenen Stellen in Gallien interveniert hat und seine Eroberungszüge da ausgeweitet hat, war, dass italische Händler benachteiligt wurden oder dass sie verfolgt wurden oder dass sie massakriert wurden von Galliern. Und das nimmt Cäsar dann als Grund, um den Krieg dort auszuweiten. Das finden wir ich könnte noch andere Beispiele anführen, das finden wir immer mal wieder. Also man sollte vielleicht mal grundsätzlich darüber nachdenken, wie diese ökonomische Expansion der Römer quer durch das ganze Mittelmeergebiet mit der politischen, militärischen Expansion zusammenhängt. Weil es ist häufig so, dass man zuerst eine ökonomische Expansion sieht und dass dann die militärisch-politische nachkommt. Und darüber hat man erst begonnen, sozusagen sich Gedanken zu machen. Sollte man vielleicht mal tun. Ist auch hier im Fall von Rhodos und Delos garantiert nicht uninteressant. Und die Römer sind immer noch nicht fertig, weil sie immer noch eine Rechnung offen haben. Und zwar mit Pergamon. Pergamon, auch hier wieder alter Verbündeter der Römer, im syrischen Krieg auf römischer Seite gekämpft, sehr große territoriale Gebiete gewonnen, dadurch eben durch diese Loyalität. Aber auch hier hat Rom Zweifel an der pergamenischen Loyalität erhalten. Die Zweifel sind gewachsen einfach. Man hatte sie so ein bisschen im Verdacht, dass Eumenes heimlich mit Perseus verhandelt haben sollte während des Krieges noch. Und die Beziehungen, diese Special Relationship zwischen Rom und Pergamon hat sich immer ständig verschlechtert im Dritten Makedonischen Krieg. Obschon, und das muss man auch sagen, Eumenes persönlich am Krieg auf Seiten der Römer teilgenommen hat und bei der Griechenlandreise von Aemilius Paulus der Bruder des Eumenes sein ständiger Begleiter war. Also es gibt eigentlich keine wirklichen Belege für pergamenische Bestrebungen nach Separatfrieden mit Perseus oder nach einer Allianz mit Perseus. Es ist auch eigentlich komplett abwegig, das anzunehmen, wenn wir uns nochmal daran erinnern. Also ein Teil der Gründe für den Dritten Makedonischen Krieg war ja auch, dass Eumenes nach Rom gekommen ist und in Rom vor dem Senat eine Brandrede gegen Perseus gehalten hat und gesagt hat, der ist gefährlich, ihr müsst den liquidieren, bevor er einen neuen Krieg anfängt. Das heißt eigentlich radikal antimakedonisch und trotzdem gerät Pergamon auf die Bad Side von Rom und wird sozusagen immer misstrauischer von Rom beäugt. Man verliert jetzt nicht unbedingt Territorium wie Rhodos, aber man kriegt auch nichts. Ne? Also Pergamon wird nicht an der Beute beteiligt, obwohl pergamenische Soldaten mitgekämpft haben. Es wird auch nicht an der territorialen Erweiterung irgendwie beteiligt und es verliert eben diese Special Relationship. Und man merkt es ganz besonders daran, dass das ein Jahr nach Pydna, also 167, reist der König Eumenes erneut nach Italien, um vor dem Senat zu sprechen, weil er ein diplomatisches Anliegen hat. Aber der Senat schickt eine Delegation nach Brundisium, also Brindisi in Süditalien. Das ist der Ort, wo man immer, wenn man mit dem Schiff über die Adria von Osten nach Westen und von Westen nach Osten fährt in der Antike, ist es im Grunde immer die Strecke Brundisium und Dyrrhachium, also Brindisi und Duresch in Albanien. Ne? Das ist so die kürzeste Strecke. Und genau dort landet eben jetzt Eumenes, will nach Rom zum Senat, wie er das schon mehrfach gemacht hat. Und der Senat schickt eine Delegation nach Brundisium und sagt dem König, ein König darf Rom nicht betreten, geh wieder nach Hause. Und Eumenes, der eigentlich große Verbündete Roms, steht dann da, wie vom Donner gerührt und hat keine andere Wahl, als wieder umzudrehen und nach Pergamon zurückzufahren. Also das, und zwei Jahre vorher war er maßgeblich daran beteiligt, eben den Krieg zu lancieren durch eine Rede im Senat. Also da sieht man so den Niedergang dieser römisch-pergamenischen Beziehung. Es ist auch so, dass Pergamon insgesamt Probleme hat. Es gibt so innenpolitische gibt's Probleme. Und 30 Jahre später endet das pergamenische Königreich und wird römisch. Es wird allerdings nicht von den Römern erobert, es kommt nicht zu einem Krieg, so weit wird es nie kommen, aber die Dynastie der Attaliden erlischt. Attalos III. Ist der letzte König des pergamenischen Staates, also eine Generation nach diesem, oder zwei Generationen nach diesem makedonischen Krieg, je nachdem, wie man rechnet, stirbt der letzte Attalidenkönig von Pergamon. Und was macht er mit seinem Reich? Er hat keinen Thronfolger, er vermacht es testamentarisch Rom. Er hinterlässt es den Römern zum Besitz. Und das wird dann sozusagen die erste Provinz auf dem asiatischen Kontinent. Deswegen, also die Römer nennen dann diese Provinz auch Asia. Aber das ist sozusagen der Untergang des Pergamenischen Reiches. Und der Niedergang beginnt aber 30 Jahre davor eben mit dem Verlust dieser besonderen Beziehung zu Rom. Wenn wir das alles jetzt zusammenfassen, was diese harsche Behandlung von Makedonen, von Griechen, von ehemaligen Verbündeten, aber auch noch von kleinen Städten wie Antissa angeht. Was lernen wir daraus oder wie kann man das alles sozusagen zusammenbringen und verstehen? Offensichtlich war der Senat geradezu schockiert davon, wie viele Griechen und wie viele griechische Stadtstaaten sich aus römischer Sicht illoyal verhalten haben und Perseus entweder direkt unterstützt haben oder zumindest sich nicht so sehr auf römischer Seite engagiert haben, wie die Römer das zu erwarten dürfen glaubten. Und dieser Schock führt eben zu einer extrem harschen Reaktion, die so ein bisschen so 360 Grad harsche Reaktion, Rom schlägt so ein bisschen um sich. Man war schockiert von der griechischen Unterstützung, man wollte das bestrafen, man wollte aber auch sicherstellen, dass dass nicht nur Makedonien keine Gefahr mehr wird, sondern auch, dass aus der griechischen Welt keine Unterstützung für Makedonien, keine andere Gefahr mehr, keine Illoyalität, wie die Römer das verstanden haben, erwachsen kann. Und deswegen, wenn man das alles so unter einen Hut bringen will, ist es eine Schwächung sozusagen der griechischen Welt quer durch die Bank. So könnte man es vielleicht am ehesten definieren. Die langfristigen Konsequenzen davon sind allerdings auch beträchtlich, weil sie verändern die Balance der Politik im östlichen Mittelmeergebiet noch stärker als die vorherigen Erfolge der Römer. Wir erinnern uns kurz, für Polybios hat den Beginn der römischen Eroberung mit dem ersten Illyrischen Krieg, auf den ersten Illyrischen Krieg datiert, das heißt so 220er Jahre. Für Polybios war Pydna das Ende der römischen Eroberung, nach 53 Jahren fast ununterbrochenem Kampf. Die anschließende Zerstörung oder Zerschlagung des makedonischen Königtums, die Griechenlandreise des Paulus, die bei Polybios ein großer Text ist, das alles leitet dann über in den zweiten Teil seines Werkes. Da geht es dann nicht mehr um die Eroberung Griechenlands, sondern es geht um den Umgang der Römer mit den Eroberten und mit dem eroberten Gebiet. Die Antigoniden waren die erste dieser drei großen hellenistischen Dynastien, die von Rom zerstört wurde. Es war damit auch die kurzlebigste das kurzlebigste Diadochenreich. Also es existierte knapp mehr als 100 Jahre, so zwischen den 270er Jahren und 168 vor Christus. Und mit der Zerstörung oder mit der Zerschlagung dieser Dynastie, mit der Abschaffung des Königtums als Herrscher über eine der drei Supermächte seiner Zeit, setzte Rom auch ein deutliches Signal. Nach 168, 67, nach diesem dritten makedonischen Krieg, konnte im östlichen Mittelmeer kein Zweifel mehr daran sein, bei niemandem, dass Rom die dominierende und nicht nur dominierende, sondern die ausschlaggebende Macht war. Gegen seinen Willen konnte nichts gelingen und deswegen gab es auch keine Bereitschaft mehr bei diesen, auch nicht bei den anderen Großmächten, bei den Supermächten, gegen den Willen Roms etwas auch nur zu versuchen. Und das lässt sich besonders schön illustrieren an einer Anekdote, die man den sogenannten Tag von Eleusis nennt. Das betrifft nicht die Antigoniden, sondern wieder die Seleukiden und spezifisch den Seleukidenkönig Antiochos IV. Antiochos IV. Hatte ungefähr gleichzeitig mit dem Ausbruch des Dritten Makedonischen Krieges auch den 6. der sogenannten Syrischen Kriege ausgelöst. Also eine neue Runde von Auseinandersetzungen zwischen Ptolemäern und Seleukiden um das, was heute die Levante ist, also Israel, Palästina, Libanon, Syrien. Antiochos hatte eine ptolemäische Invasionsarmee geschlagen und er war dann während seiner Gegenoffensive war er in Ägypten einmarschiert. Er ist bis auf fast keine Gegenwehr gestoßen, bis er kurz vor Alexandria stand, also vor der Hauptstadt des Ptolemäerreiches. Und dann musste er aber den Feldzug kurz unterbrechen, weil es sozusagen bei ihm im Reich innenpolitische Probleme gab. Im Folgejahr, also 168 sind wir da, im Jahr der Schlacht von Pydna, kehrt er zurück nach Ägypten und stand eben wieder kurz vor Alexandria. Und es sah so aus, als ob so dieser alte seleukidische Traum, dass man sich der Ptolemäer entledigen könne und dass man Ägypten erobern könne, sah kurz so aus, als ob der wirklich würde. Wobei man nicht genau, es gibt Debatte darüber, ob das das Ziel war. Aber wir erinnern uns auch nochmal zurück an vergangene Folgen, dieser sogenannte Raubvertrag zwischen Antigoniden und Seleukiden. Da hat man sich auch gestritten, war das jetzt das Ziel, irgendwie das Ptolemäerreich auszuschalten oder nicht? Oder wollten sie nur Teil erobern und hier auch wieder? Also die Hinweise deuten eher darauf hin, dass Antiochos zumindest, und vielleicht war es auch eine Entwicklung, aber am Ende wollte Antiochos tatsächlich, würde ich sagen, Ägypten erobern. Und genau das war dann nämlich auch ein Problem. Nicht nur für Ägypten natürlich, sondern auch für Rom. Denn die Ptolemäer hatten die Verschnaufpause, als Antiochos kurz nach Hause musste, genutzt und sie haben an verschiedenen Orten um Hilfe gebeten, allen voran auch bei Rom. Und Rom hat diese Situation mit Bedenken gesehen. Also Rom ist gerade erfolgreich aus dem Krieg gegen Makedonien herausgegangen und jetzt sehen sie so der alte Feind aus dem letzten Krieg, die Seleukiden, die wollen jetzt den römischen Verbündeten Ägypten erobern und dann so eine Art Supermacht schaffen. Also Ägypten und Seleukidenreich und Ptolemäerreich verbunden, das wäre nochmal so ein anderes Machtzentrum im Osten auf einmal geworden. Und das lag natürlich nicht im römischen Interesse. Das wusste eigentlich auch Antiochos IV. Jedenfalls schickten die Römer eine Gesandtschaft nach Ägypten und man traf sich eben in Eleusis, ein Vorort von Alexandria. Dort trafen die römischen Gesandten und der König aufeinander. Antiochos hatte sich bis dahin, er wusste, dass die Römer vielleicht ein Problem damit haben, wenn er das Ptolemäerreich erobert. Aber er hat versucht, sozusagen so demonstrativ wie möglich Rom-freundlich zu sein. Er hatte ein Hilfegesuch des Perseus demonstrativ abgelehnt, um seine Beziehung zu Rom nicht zu gefährden. Es gab nicht mal den Spur eines Hinweises, dass er irgendwie im Dritten Makedonischen Krieg irgendwie gegen die Römer aktiv geworden wäre. Er war bemüht um gute Beziehungen zu Rom. Und als dann jetzt eben diese römische Gesandtschaft eintraf, unter der Führung eines Mannes namens Caius Popilius Lenas, wollte der König den Gesandten freundlich grüßen, reichte ihm die Hand. Und Popilius hat ihm allerdings nicht die Hand zurück angeboten, sondern hat ihn nur relativ harsch aufgefordert, den Krieg zu beenden und sich zurück in sein eigenes Reich zu ziehen. Antiochos war davon überrumpelt, ne, so schreiben es die Quellen, verständlicherweise, und er hat sich Bedenkzeit erbeten und in dem Moment hat dann Popilius mit einem Stab oder mit einem Schwert oder mit etwas, was er in der Hand hatte, eine Linie in den Sand gezeichnet, also buchstäblich einen Kreis um den König herum. Und er hat zum König gesagt, wenn der König die Linie übertrete, ohne eine Antwort gegeben zu haben, dann könne er sich als mit Rom im Krieg befindlich betrachten. Und Antiochos, der einen solchen Krieg unbedingt verhindern wollte, weil er dafür nicht bereit war, hatte, so überrumpelt wie er war, keine Wahl. Er musste eine Antwort geben und er musste keinen beigeben. Das heißt, er entschied, er gab den Krieg auf, er willigte ein, sich zurückzuziehen. Und daraufhin soll dann Popilius jetzt in freundlichem Ton mit ihm geplaudert haben den Rest des Tages. Also der König, der Supermacht der Seleukiden, der kurz vor einem großen Erfolg steht, nämlich der Liquidierung des Ptolemäerreiches, wird nicht von einer römischen Armee aufgehalten, sondern von einem römischen Gesandten, der eine etwas passiv-aggressive Geste macht und diese Linie in den Sand zeichnet. Und die Stellung Roms ist auch durch den Sieg gegen Makedonien so unangreifbar, dass es für Antiochos keine andere Möglichkeit gibt, als klein beizugeben und seinen Feldzug aufzugeben. Also Rom braucht noch nicht mal mehr Armee, um sich durchzusetzen, sondern ein römisches Wort genügt, um politische Entscheidungen nachhaltig zu beeinflussen. eine unabhängige, eine irgendwie auch nur ansatzweise wirklich unabhängige Politik hellenistischer Staaten war in dieser Situation kaum mehr möglich, weil man immer, oder beziehungsweise sie war nur möglich, wenn man von Anfang an in seine Kalkulationen einbezog, wie Rom reagieren würde und was Rom wollen würde oder nicht wollen würde, weil das war das Entscheidende. Nicht das, was man militärisch durchsetzen konnte, sondern das, was Rom bereit war zu erlauben. Und das zeigt doch sehr drastisch, wie weit die Gewichte der Macht sich verschoben haben in dieser Zeit. Und trotzdem haben wir auch hier wieder, ich mache viele Trotzdems heute, aber sind es halt eben so, trotzdem haben wir auch 168 wieder ein bisschen die Situation wie nach Kynos Kephallai, dass man nämlich ein Machtvakuum hinterlässt. Ne? Also Makedonien wird, das Königtum wird abgeschafft, Makedonien wird geschwächt und ein bisschen, also geschwächt und neu organisiert, aber es wird nicht provinzialisiert, es wird keine römische Provinz. Das restliche Griechenland auf dem Festland, auf den Inseln in Kleinasien wird bestraft, aber es wird auch nicht provinzialisiert, es wird auch nicht erobert. Man macht, wenn man so will, den gleichen Fehler, oder beziehungsweise, ob es ein Fehler ist, ist ja nochmal eine Wertungsgeschichte, aber man trifft die gleichen Entscheidungen im Grunde wie Kynos Kephallai. Man gewinnt alles, man regelt das alles und dann zieht man sich aber eigentlich zurück oder will man sich eigentlich zurückziehen und man hinterlässt so ein bisschen ein Machtvakuum. Und eigentlich war die Situation hier noch schlimmer als bei Kynos Kephallai, denn nach Kynos Kephallai und nach dem Frieden von Apamea hatte Rom zumindest ein System in Stellung gebracht, was darauf ausgerichtet war, seine Interessen zu wahren, ne, indem es Mittelmächte wie Pergamon und Rhodos stark gemacht hat. Die sind aber jetzt beide in Ungnade gefallen und fallen aus für dieses System. Und was die Römer versuchen, ist halt einfach nur durch das Statuieren eines Exempels, nämlich die scharfe Bestrafung der ganzen griechischen Welt nach Pydna, für Ruhe zu sorgen. Und die soll so abschreckend wirken, dass es eben jetzt ruhig bliebe, ne? Und dass Rom eben auch dann sich wieder mehr oder weniger zurückziehen kann und aber trotzdem keine Gefahr im Ostmeer entsteht, die Rom bedrohlich werden könnte. Und das Ganze funktioniert natürlich nicht. Oder es funktioniert nur eine Zeit lang. Ne? Also wir haben durch diese Behandlung starke Ressentiments in Griechenland und in Makedonien, die wachsen und die sich immer wieder in inneren Streitigkeiten, in Gewaltausbrüchen in Staseis Bahn brechen. Wir haben auch nach der Deportation all dieser Leute haben wir Rom-freundliche Gruppen in Griechenland und Rom-feindliche Gruppen in Griechenland. Und die Ressentiments über die Behandlung durch die Römer führt eben dazu, dass die Rom-Feindlichkeit auch wieder anwächst. Ne? Also dieses Diktat von Amphipolis, es funktioniert für eine Zeit. Die römische Ordnung, die man den Griechen oktroyiert hat, bleibt bestehen, sie funktioniert, aber es kommt immer wieder zu Spannungen und zu Ressentiments. Und es braucht sozusagen nur den sprichwörtlichen Funken, der das Ganze dann explodieren lässt. Und dieser Funke kommt im Jahr 150 vor Christus in Gestalt eines Mannes namens Andriskos, der, wie Polybios sagt, der fällt buchstäblich vom Himmel. Ne? Also er kommt einfach aus dem Nichts. Andriskos, wahrscheinlich wir wissen wenig über ihn, aber Andriskos, ein Mann, über den wenig bekannt ist, der aber von sich selbst erzählt, er sei der Sohn des Königs Perseus, Philipp. Das war er nicht. Aber das ist im Grunde unerheblich, weil er hat es gesagt und die Leute waren bereit, ihm das zu glauben. Deswegen wird auch manchmal in der Forschung als Pseudo-Philipp bezeichnet. Deswegen. Aber dieser Andriskos, dem gelingt es, antirömische Ressentiments und die traditionelle makedonische Anhänglichkeit an die Monarchie als Regierungsform und die wabernden, schwelenden Spannungen in der griechischen Gesellschaft und seine Verbindung zu Thrakien, wo er mit dem dortigen König ganz gut auskam. Es gelang ihm, all diese Sachen zu bündeln und zu instrumentalisieren. Er sammelte exilierte Makedonen um sich, die eben in ihm eine Chance sahen, ihren Staat wiederzuerlangen. Er sammelte eine thrakische Armee um sich, die ihm, also mit Unterstützung des Königs von Thrakien, und er nannte sich selbst König, ne? Und mit dieser thrakischen Armee fiel er dann zuerst in Makedonien ein. Er besiegte, und auch das ist interessant, wenn wir nochmal zurückgehen in die Diskussion, was das Ziel dieser Einteilung in die vier Merides war. Die Quellen sagen, es gibt ein gesamtmakedonisches Heer, was sich ihm entgegenstellt. Und das ist jetzt wieder spannend, weil es auch wieder ein Indiz dafür ist, dass es eine Art von gesamtmakedonischem Etwas noch gegeben hat, wenn es auch nicht das Königtum war. Aber das heißt, dieser Philipp kommt mit einer thrakischen Armee fällt in Makedonien ein, besiegt eine makedonische Armee, erobert Makedonien und lässt sich dann in Pella, der alten Königsstadt der makedonischen Könige, der Antigoniden, lässt sich in Pella zu König Philipp krönen und restituiert damit wieder das alte makedonische Königtum, angeblich auch die antigonidische Dynastie. Das kann den Römern natürlich überhaupt nicht gefallen und man schickt relativ sofort ein Heer nach Makedonien, um das Ganze zu klären. Aber das machen die Römer manchmal in der Eile, die sie dann an den Tag legen, machen sie Fehler oder sie überschätzen sich selbst. Sie schicken nur eine Legion nach Makedonien und die wird von Philipp aufgerieben. Und das stärkt natürlich seine Position erheblich. Ne? Eine römische Armee wird besiegt von den Makedonen. Und jetzt kommen all diese schwelenden Unsicherheiten und diese Schreckensgespenster, die kommen jetzt wieder bei den Römern zutage. Und dann schicken sie eine neue Armee dahin, eine stärkere Armee, unter einem Mann namens Metellus. Und er kann dann schließlich Andriskos besiegen und die Situation ist geklärt. Eine kurze Fußnote dahinter. Andriskos / Pseudophilipp ist nicht der letzte Prätendent, der auftaucht. Wenig später taucht ein Mann namens Alexandros auf, der auch von sich behauptet, er sei der Sohn des Perseus. Der wird vertrieben und 143, 42, also noch ein paar Jahre später, kommt nochmal ein zweiter Pseudophilipp. Also, das heißt, wir haben nicht nur einen Prätendenten, der versucht, die Ressentiments der Makedonen zu mobilisieren und die Anhänglichkeit an die alte Dynastie zu mobilisieren, sondern wir haben gleich drei innerhalb von 10 Jahren. Und die haben alle keinen Erfolg. Also Philipp Andriskos ist der noch am meisten Erfolg hat. Aber letztlich haben sie alle keinen Erfolg. Es zeigt aber die Intensität der Unzufriedenheit, dass das dreimal innerhalb von 10 Jahren vorkommt. Vor allem, wenn wir uns bewusst machen, dass währenddem diese Sachen in Makedonien passieren, gleichzeitig auch im restlichen Griechenland Dinge losgetreten werden, die sich als sehr folgenreich erweisen sollten. Genauso wie es in Makedonien Spannungen gibt, gibt es in der gesamten griechischen Welt Spannungen, Rom-Freunde, Rom-Feinde. Das ist so die dominierende Dichotomie, die das alles beherrscht. Aber nur weil Rom jetzt so dominierend ist und überall reinfaktoriert wird, heißt das ja nicht, dass diese Staaten nicht auch noch eigene Ziele und Intentionen und politische Probleme haben. Und der Punkt, wo dann alles wieder explodieren wird, ist, wie immer fast, möchte man sagen, im Hellenismus, die Peloponnes. Und es geht wieder hier um den Achaischen Bund und es geht wieder um die Frage, ob Sparta Mitglied des Achaischen Bundes sein muss oder nicht. Ne? Das hatten wir auch schon mal im Vorfeld, das hatten wir auch schon mal im Kontext des Zweiten Makedonischen Krieges und im Vorfeld des Dritten Makedonischen Krieges. Der Achaische Bund will quasi als übergeordnetes Ziel immer seine Herrschaft auf die gesamte Peloponnes ausdehnen. Sparta und andere Staaten, aber vor allem Sparta, ist extrem nicht damit einverstanden und will sozusagen immer seine Unabhängigkeit bewahren, weil es ja Sparta ist, das große alte Sparta. Und immer wenn es gezwungen wird, Mitglied zu werden, weil es gerade einen Krieg verliert, kurze Zeit später will es sich dann wieder lossagen. Und jetzt kommt genau so eine Situation auch wieder. Sparta will den Bund verlassen, der Achaische Bund will es natürlich nicht dulden. Und wo man früher einfach direkt einen Krieg angefangen hat, macht man jetzt etwas, was noch einmal illustriert, wie absolut abhängig Griechenland geworden ist in der Zwischenzeit. Man beginnt nicht einfach den Krieg, sondern beide Seiten schicken Gesandte nach Rom zum Senat. Die Spartaner wollen vom Senat, dass man ihnen erlaubt, den Bund zu verlassen. Und die Achaier wollen vom Senat, dass man den Spartanern das verwehrt. Und das Problem, was jetzt kommt nochmal wieder dieses Problem hervor, was die Römer in Griechenland immer haben. Sie wollen sich eigentlich gar nicht richtig damit beschäftigen und deswegen treffen sie keine Entscheidung. Der Senat in Rom sagt, ja, eigentlich sagt er nichts. Also er entscheidet weder für die einen noch für die anderen. Und man nimmt die Verantwortung, die man für die griechische Welt nolens volens gewonnen hat, dadurch, dass man eben so mächtig geworden ist, nimmt man einfach nicht ernst. Und das ist das, was ich meine mit Machtvakuum. In diesem Machtvakuum, was jetzt wieder nochmal auf der Peloponnes bekräftigt wird, entstehen dann Konflikte, die halt das Ganze zum Explodieren bringen. Die Achaier entscheiden sich auch ohne römische Festlegung oder Unterstützung, die Sparta zu bestrafen. Die Achaier sind sowieso ein bisschen, also die Beziehung zu Rom ist auch angespannt. Sie sind immer noch sauer wegen der Geiselnahme, also wegen diesen Tausenden von Bürgern, die verschleppt worden sind, 168, 67 im Nachgang des Dritten Makedonischen Krieges. Sie sind auch sauer über Rom, weil Rom den Achaischen Bund aus seiner Sicht, der ja dann doch schon, also der einigermaßen loyal ist und der auf römischer Seite steht. Und sie sind verärgert, weil der Senat sie eben jetzt nicht gegen Sparta unterstützt. Und die Achaier lancieren einen Straffeldzug gegen Sparta. Sie gewinnen, obwohl der römische Feldherr in Makedonien, also Metellus, der gerade gegen Andriskos Krieg führt, darauf drängt, dass Frieden bleibt und die Achaier davor warnt, jetzt einen Krieg zu unternehmen. Die Achaier machen es trotzdem. Sie gewinnen auch den Feldzug gegen Sparta. Aber dann kommt ein Jahr später natürlich die römische Reaktion, nämlich 147 kommt eine Senatsgesandtschaft auf die Peloponnes, die nicht nur jetzt entscheidet, dass Sparta unabhängig sein soll, sondern die dann auch noch verfügt, dass Korinth, Argos, Herakleia und Orchomenos, also die vier größten, also vier der größten und wichtigsten Städte im Achaiischen Bund, auch unabhängig werden sollen. Das heißt, Rom nimmt diesen Sparta-Konflikt und auch die Tatsache, dass der Achaiische Bund sich gegen den Willen Roms gestellt hat, was die Achaier natürlich nicht so sehen, nimmt man zum Anlass, um jetzt auch hier wieder die Standardpolitik der Römer zu betreiben, nämlich man will Rivalen schwächen. Zu dem Zeitpunkt beherrscht der Achaiische Bund die ganze Peloponnes, aber ist über die Peloponnes schon hinausgegangen, also beherrscht auch Teile des, von dem, was früher mal der Böotische Bund war, Theben und Euboea. Das heißt, ist ein ganz starke, politisch sehr stark, militärisch relativ stark, und das wollen die Römer jetzt gezielt schwächen, indem sie verfügen, dass eben diese wichtigen Städte austreten dürfen. Und als die römische Gesandtschaft das in der Bundesversammlung des Achaierbundes verkündet hat, kam es zu Tumulten. Die Achaier verjagen die römischen Gesandten, also man prügelt sie raus aus dem Meeting. Und dann kommt es noch so ein paar zu diplomatischen Verhandlungen, aber das Ende der Geschichte ist, es kommt zu einem Krieg. Und das ist dann der sogenannte Achaierkrieg. Rom führt einen Krieg gegen den Achaiischen Bund. Es ist so, man hat es immer so ein bisschen romantisiert und so als das letzte Aufbäumen der Griechen gegen die Römer gesehen. Und in gewisser Weise war es das auch. Die Achaier schicken ein großes Heer nach Norden, weil man muss sich ja vorstellen, wo sind die Römer? Die Römer sind gerade in Makedonien wieder wegen Andriskos. Metellus nimmt jetzt seine Armee, mit der Andriskos besiegt hat, und will damit nach Süden ziehen, um auf die Peloponnes zu kommen. Die Achaier ziehen nach Norden, um ihm entgegenzukommen, ihn abzufangen. Und wie immer, wenn in Griechenland Krieg geführt wird, die Geografie und Topografie des Landes macht das einfach aus, gibt es im Grunde nur zwei Plätze, wo eine Schlacht geschlagen werden kann, zwischen Truppen, die von Norden nach Süden oder von Süden nach Norden wollen. Und einer davon ist halt die Thermopylen. Es kommt also jetzt erneut zu einer Schlacht an den Thermopylen. Die Achaier werden komplett aufgerieben. Und sie schaffen es gerade noch so, ein letztes Aufgebot am Isthmus von Korinth bereitzustellen. Ne? Das heißt, Metellus, oder zu dem Zeitpunkt ist es schon jemand anderes, nämlich der Nachfolger des Metellus, ein Mann namens Lucius Mummius, belagert dann eben Korinth, wo sich die Achaier verschanzt haben am Isthmus. Und im Jahr 146 wird Korinth zerstört, in Brand gesetzt und geplündert, eben von Lucius Mummius. Es gibt da diese berühmte Geschichte, ne? Also, das sind ja alles gebildete Menschen, eigentlich Leute, die der griechischen Kultur ganz offen gegenüberstehen. Und wie immer, wenn römische Feldherren eine Stadt zerstören und zehntausende Leute versklaven oder umbringen, ist dann der Feldherr ganz, ganz traurig darüber, dass er das machen musste, und weint um das Schicksal dieses schönen Korinths. Und genau, Lucius Mummius beendet eben diesen Aufstand, aus römischer Sicht diesen Aufstand. Und die Folge davon ist, dass in Griechenland alle Bundesstaaten aufgelöst werden. Und in Griechenland auch etwas anderes aufgelöst wird, nämlich das freie Griechenland. Makedonien, es wird noch nicht provinzialisiert, Makedonien wird entweder von Metellus oder von Mummius auf Befehl des Senates nach der Niederschlagung dieses Aufstandes des Andriskos, wird Makedonien provinzialisiert. Wahrscheinlich gegen Ende der 140er Jahre. Hundertprozentig sicher sind wir nicht. Liegt aber auch daran, dass es nicht ganz so eindeutig ist in dieser Zeit, was Provinz eigentlich tatsächlich meint. Also das muss nicht, oder was wir sozusagen als Kriterium nehmen, wenn man von Provinzialisierung reden kann. Es gibt auch Forscher, die sagen, Makedonien wird erst gegen Ende des Jahrhunderts richtig Provinz. Es gibt allerdings auch Forscher, die sagen, Makedonien wird überhaupt noch nicht Provinz, sondern erst im ersten Jahrhundert vor Christus. Also es ist ein bisschen kompliziert, aber wir haben in den Folgejahren haben wir Leute, die als quasi Statthalter in Makedonien tätig sind. Und das für mich schließt, also das bleibt, es wird Provinz. Ne? Aus Makedonien wird Makedonia die römische Provinz. Ein Problem, was dabei entsteht, ist, weswegen es diese Unklarheit gibt, ist, dass diese vier Merides, ne, also diese vier Teile Makedoniens, die bleiben bestehen. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, wenn die bestehen bleiben, das sind ja unabhängige Teilrepubliken, dann kann es ja keine Provinz gewesen sein. Wenn man allerdings nicht davon ausgeht, dass diese Merides unabhängige Teilrepubliken sind, dann löst sich dieser Widerspruch auf, weil wir haben eine regionale Gliederung innerhalb einer Provinz um wichtige Städte herum. Das findet man in anderen Provinzen im Römischen Reich auch. Also das muss kein Widerspruch sein. Jedenfalls sollten wir davon ausgehen, so ab Ende der 140er Jahre entsteht die Provinz Makedonia, die nicht nur das umfasst, was wir Makedonien nennen, also diese vier Merides, sondern die auch Epirus und Illyrien umfasst. Und das ist dann jetzt eben Teil des Römischen Reiches. Das wird jetzt von Rom direkt beherrscht. Griechenland selbst, also das Thessalien, Mittelgriechenland, Attika, Peloponnes, die Bundesstaaten werden aufgelöst. Das heißt, die Römer führen es wieder zurück in so eine Art Zustand in der Klassik. Es sind alles jetzt wieder unabhängige Poleis, die sind klein und weniger mächtig als Bundesstaaten, deswegen sind sie keine Gefahr für Rom. Aber Griechenland wird nicht provinzialisiert. Es bleibt nominell eine Gruppe von freien Staaten, von freien Poleis, die alle ihr eigenes Ding machen können. Aber sie können natürlich nicht ihr eigenes Ding machen. Die Römer kontrollieren das, die Römer sind. Es ist ganz klar, dass da nichts passieren darf, was den Römern auch nur ansatzweise missfällt. Sonst schickt man wieder eine Armee und es brennt schon wieder irgendeine griechische Stadt. Der Statthalter von Makedonia herrscht nicht direkt über Griechenland, weil Griechenland nicht direkt provinzialisiert wird. Aber der Statthalter von Makedonia klärt sozusagen im Vorbeigehen, übt er auch die Kontrolle aus über das freie Griechenland. Und das wird sehr flexibel gehandhabt, ohne dass die Römer sich da festlegen wollen. Es wird noch mehr als 100 Jahre dauern, nämlich bis zur Herrschaft von Kaiser Augustus, also bis zum Jahr 27 vor Christus, wird Griechenland erst wirklich zu einer Provinz. Und der Name dieser Provinz ist ganz sprechend, weil man könnte sich jetzt überlegen, wie nennt man eine, also Makedonien war klar, ne? Das ist der Name für eine Region, dann nennt man die Provinz Makedonien. Aber wie nennt man denn eigentlich Griechenland? Für die Griechen ist Griechenland Hellas. Aber die Römer machen aus dem freien Griechenland oder dem, was davon übrig ist, im Jahr 27 vor Christus. Und da muss man sich ja vorstellen, das ist nach mehreren Bürgerkriegen, nachdem Sulla Griechenland zerstört hat, Athen zerstört hat, nachdem Pompeius und Caesar in Philippi, also in Thessalien, gegeneinander gekämpft haben. Griechenland ist immer ein Schlachtfeld für Bürgerkriege in Rom zu diesem Zeitpunkt. Aber wie nennt man denn Griechenland, wenn man es annektiert, wenn man es tatsächlich zur Provinz macht? Nicht Hellas, nicht Attika oder sonst etwas, sondern man nennt es die Provinz Achaia. Also genau nach dem Achaiischen Bund, der quasi den letzten Krieg gegen die Römer geführt hat und ihn verloren hat, an dessen Ende, und damit eine Entwicklung begonnen hat, an dessen Ende eben diese Provinzialisierung steht. Wie gesagt, erst 27 vor Christus unter Kaiser Augustus. Und vielleicht als Ausblick, damit ist die Geschichte des, wenn man es so nennen will, des in Anführungszeichen freien Griechenlands zu Ende. Also Griechenland ist ab den 140er Jahren ist Makedonien Provinz. Griechenland ist implizit mit darin gemeint, auch wenn es nicht offiziell Provinz ist. In Kleinasien, wie gesagt, ab 133 hat man die Provinz Asia, also die Überreste des Pergamenischen Reiches. Und in Kleinasien wird es noch eine ganze Weile dauern, bis die Römer da die direkte Herrschaft durchsetzen überall. Das wird größtenteils erst im ersten Jahrhundert passieren. Die Kriege gegen Mithridates von Pontos sind da natürlich super wichtig. In den ersten Jahrzehnten des ersten Jahrhunderts vor Christus danach beginnt sozusagen Rom auch dort Provinzen einzurichten und sich festzusetzen. Das heißt, die griechische Welt kriegt noch Aufschub. Die Seleukiden halten sich bis in irgendeiner Form, in einer sehr, sehr abgeschwächten Form, halten die Seleukiden sich bis in die 60er Jahre. Ägypten hält sich bis 31 vor Christus als unabhängige Macht, wobei unabhängig da auch mit großen Anführungszeichen versehen werden sollte. Aber das freie Griechenland ist ab den 140er Jahren im besten Fall eine Fiktion und eigentlich existiert es nicht mehr. Jetzt ist das, was auf römischen Münzen manchmal als Slogan ausgegeben wird, Graeca capta. Also Graecia capta, also das Griechenland ist gefangen, Griechenland ist erobert. Und als Ausblick sozusagen auf den Rest, zeitgleich mit all diesen Dingen, zeitgleich vor allem mit dem Aufstand in Griechenland und mit dem Achaierkrieg, also auch ungefähr so zwischen 149 und 146, findet noch ein anderer Krieg statt, der sozusagen der Schlussstrich unter eine andere Geschichte ist, nämlich der dritte Punische Krieg. Und die Belagerung Karthagos im dritten Punischen Krieg dauert fast 3 Jahre lang, endet auch mit der Zerstörung Karthagos, endet auch mit der Auflösung eines alten Gemeinwesens. Und man darf, ganz im Sinne von Polybios, man darf diese Dinge eigentlich nicht getrennt voneinander behandeln. Polybios redet ja von der Symploké, also von der Verschränkung vom Westen und Osten im Mittelmeer und dass diese Sachen alle miteinander verbunden sind. Und das ist hier vielleicht auch der Fall. Der Grund, wieso Mummius Karthago zerstört und wieso Rom ein derart harsches Exempel statuiert in den 140er Jahren, ist vielleicht auch, weil Rom zum gleichen Zeitpunkt die gleiche Erfahrung in Afrika macht. Ne? Auch da ein alter Feind, gegen den man 3 Kriege führen musste, hat sich wieder einmal erhoben. Und Rom will jetzt an beiden Enden der Mittelmeerwelt Tabula Rasa machen und diese Sache ein für alle Mal erledigen. In Griechenland gewinnt Rom relativ einfach und kann das schnell machen. In Afrika, bei Karthago, wird es eine Weile länger dauern und es wird auch nicht so einfach gehen. Aber am Ende steht Rom alleine da.